Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, das ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, man muss schon sagen, einzigen Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Mein Name ist Nico Beckspin, das ist Wichtiges auf dem Platz und das ist Onkel Pillow. Moin.
Was geht? Ich grüße euch, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen und diese, die es noch werden wollen.
Stimmt, denn wir sind ja auch wieder, sind wir eigentlich einigermaßen ajour mittlerweile mit Video? Also kommt das rechtzeitig mittlerweile, Peter?
Ich weiß nicht, was ajour heißt. Also, ist ajour so wie d'accord?
Ajour.
Ich hätte auch gedacht, so
der Stunde.
Tag. Ja.
Nee,
stimmt. Es kommt immer schneller, ajour, ne? Mit unserem Video-Department kommen wir immer schneller hinterher und voran. Aber ich möchte jetzt auch keine großen weiteren Ankündigungen machen und dann kommt das Video erst 4 Tage später, von daher.
Video kommt, wenn es kürt, wenn es kürt.
Genau. Wenn du die Zeitverschiebung von hier zum Äquator mit einem rechnest, dann sind wir on the minute quasi sogar.
Ey, und heute, Leute, die Zuhörer dieses Formates seid, Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Also, Peter, wir beide hatten, glaube ich, schon gefühlt 17 verschiedene BVB-Fans auf der Liste, die wir in dieses Format einladen wollten. Jedes Mal hat der Schalke-Fan in dieser Runde gesagt, Alter, wenn du den einlädst, dann bleib ich gleich zu Hause.
Das stimmt nicht. Ist mal wieder total Unwahrheit, aber ja, weiter.
Ja, aber klingt schöner von der Geschichte. Lass mir mal ein Intro noch. Aber dann kamst du selber auf die Idee, komm, lass doch mal den Toxic einladen und reden wir mal über das Derby. Natürlich. Und da ist er. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ihr habt es noch sehr herausgezögert jetzt mit eurem 18-minütigen Intro hier.
Ja.
Aber ich freue mich.
Ah, das gehört aber hier dazu. Das ist der einzige Fußball-Podcast, den es gibt. Deswegen machen wir da unsere eigenen Regeln.
Ich würde auch bei keinem anderen mitmachen.
Ja, das finde ich sehr, sehr gut.
Gibt auch keinen anderen.
Die Frage ist, Pillow, hättest du ihn auch eingeladen, wenn du das Derby verloren hättest?
Nico hat nicht so aufgepasst letzte Woche.
In erster Linie bist du ein blöder Wichser, ja? Als erstes mal. Und dann war wieder der Hassprediger, ne? Da kommt wieder der Hate-Preach durch. Da hat er sich jetzt echt Wochen, Monate lang fast zurückgehalten mit seiner Hate-Preach, aber jetzt ist wieder, anstatt er sich freut, dass Bremen mal wieder irgendwo auf der letzten Rille nach Minute 82 irgendwann den Ausgleich gemacht hat, kein Mensch weiß, wie das zustande gekommen ist.
Moment,
jetzt rede ich mal gerade kurz. So, anstatt sich darüber zu freuen und zu sagen, super, haben wir wieder einen Punkt mitgenommen gegen Leverkusen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dann ist dem Nico nämlich gar nicht so wichtig, Hassprediger, der er ist. Viel wichtiger ist nämlich viel wichtiger ist nämlich den Pillow, weil er Derby 1-0 irgendwie auch auf der letzten Rille verloren hat, nochmal kurz einen mitzugeben, ne? Aber du musst wissen, Toxic, ich bin immer der, ich lasse mir da nichts anhaben von, ne? Ich drück dem Bremer immer die Daumen, ich sag immer, auch als sie dann dummerweise mit uns abgestiegen sind, war ich immer der, der gesagt hat, bis zuletzt, nee, ihr schafft das, und ich freue mich immer, wenn die.
Du bist schon so ein Korrekten, ne?
Ja. Ich bin so ein richtig Korrekten, nur bei Bremen, muss ich sagen, nur bei Bremen, weil ich da mit der Stadt Bremen auch so eine kleine Historie habe, aber ja. Das ist halt der Unterschied zwischen Nico und mir.
Zeigt schon menschliche Größe, dass du dich hier heute hinsetzt und dich stellst und dich sogar noch für meine Einladung ausgesprochen hast. Obwohl du ja eigentlich auch schon vorher hättest wissen müssen, wie das Ganze endet. Von daher, Respekt an dich.
Ich zitiere da gerne meinen Podcast-Partner Pillow in diesem Format seit ungefähr 4 Wochen. Eins der Derbys werden wir nicht verlieren.
Mhm. Damit ist ja schon da geschehen, mich drauf besonnen. Ja.
Zählt damit Bochum mit?
Ja, genau. Das ist die Messe.
Ja. Im Zweifelsfall ja.
Das war der Joker, ne? Das Ass im Ärmel, das hast du dir aufgewahrt.
Und dann haben wir ja auch schon erfolgreich umgesetzt. Und 2 Derbys an 2 Wochenenden hintereinander gefingen, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Nein, aber ich bin also auch auf das Dortmund gegen Derby, das Derby gegen Dortmund bezogen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir eins von beiden nicht voll, zumindest, ich sage nicht, dann wird gewinnen, aber nicht verlieren werden. Schauen wir mal.
Man hat ja durchaus auch schon seine beschissenen Derby-Momente erlebt, so über all die Jahre. Von daher, so ist das da halt manchmal. Aber ich find's geil, dass wir heute drüber reden können. Natürlich macht's noch viel mehr Spaß, wenn man gewonnen hat. Aber ich glaube, wir drücken uns auch schon irgendwo vor Kameras und Mikrofonen Sprüche, was Fußball angeht, seit 2005 oder so. Von daher ist das doch eine runde Sache, dann jetzt hier eingeladen zu sein und mit euch über das Derby zu reden.
Ich bin auch mal gespannt auf die Definition zwischen Hassprediger und Sprüche drücken. Ich werde heute genau aufpassen, was hier so passiert im Derby. Fakt ist einfach, vielleicht lerne ich heute was. Fakt ist einfach, wir haben den besten Partner, wir haben den besten Partner der Welt, und zwar.
Das ist richtig. Achso, und zwar EA Sports. It's in the game. Mhm.
Ja, was sagst du?
Hammer, Hammer.
Ja.
Also man merkt, dass Pillard das auch im Original eingesprochen hat.
Ja, genau.
Das ist richtig.
Es gab schon mal Summer Jam als Sprecher beim Wettanbieter und Pillard bekannterweise bei EA Sports. Ja.
Das ist richtig. Ja. Lange vor Summer Jam.
Die Älteren werden sich daran erinnern. Darüber werden wir heute auch reden. Wir wollen aber natürlich, und das machen wir immer, wenn wir einen Gast haben, kurz mal prüfen, ob du es überhaupt würdig bist, Teil dieses Podcast-Formates zu sein.
Muss man denn dafür drauf haben? Das war vorher nicht besprochen.
Ja, das ist ja auch die Überraschung.
Ich bin hier als Derby-Sieger. Ja. Das ist meine Qualifikation, da hört es auch schon auf.
Ja, wir laden selten Derby-Sieger ein.
Stimmt, ehrlicherweise nie. Wie gesagt, es gab auch noch den einen oder anderen Dortmund, aber naja, das ist ein anderes Thema, haben wir schon. Also, Peter übernimmt, klärt mal ganz kurz mit dir, wie es bei dir so aussieht mit diesem Format und so.
Schönen guten Abend, wir haben drei Fragen, die beantwortest du nach bestem Wissen und Gewissen und dann machen wir wahrscheinlich weiter. Was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte?
Der größte Moment der Fußballgeschichte?
Genau.
Persönlich? Also persönlich, objektiv absolut. Auch, ich glaube, Dortmund gegen Deportivo La Coruña, als ich noch sehr jung war, da habe ich so ein Salto rückwärts auf dem Wohnzimmersofa gemacht. Das ist persönlich mein erster größter Fußballmoment. Ganz objektiv, keine Ahnung, ich würde mich hier nicht als Fußballexperte hinsetzen. Ich bin Dortmund-Supporter seit lebenslang. Zu mehr kann ich hier immer nur Halbwissen beitragen.
Das reicht auch aus. Aber
die Antwort war schon absolut ausreichend, ja.
Den Rückwärtssalto, gibt es davon Aufnahmen?
Ich weiß nicht, war noch sehr klein, ich hatte einen Schlafanzug an, durfte länger wach bleiben, weil Dortmund gespielt hat. So halt. Wir müssen jetzt nochmal das Jahr nachgucken. Wahrscheinlich war ich 19 und dann ist das eine sehr wirsche Geschichte.
Im Schlafanzug.
Okay, Frage 2.
Frage 2. Dein größter Erfolg als Fußballer?
Selbst mein größter Erfolg als Fußballer?
Ja, hast du da was?
Boah. Ich glaube, meine größten Erfolge hatte ich in der Grundschule. auf Beton, auf dem Schulhof. Da war ich dann meistens Torwart und Mannschaftskapitän. Wann wir da mal gewonnen haben, kann ich dir ehrlich nicht mehr genau sagen. Bei SuS Kaisau habe ich es nur zum Probetraining geschafft tatsächlich. Also ich bin als aktiver Spieler nicht besonders weit gekommen. Dafür kann ich sehr lange und sehr laut singen.
Stark.
Das war immer die falsche Lesepatsche.
Stehst du da nicht in der Kurve?
Ja, ist halt nicht so ganz eine Kurve bei uns und ich bin immer nur bei den Heimspielen.
Ja, aber stehst du auf der Süd, meine ich, ja.
Block 13, seit dem, seit ein Jahr vor Jürgen Klopp, da war noch Thomas Doll Trainer, da müssen wir uns nochmal Wikipedia bemühen, wann genau das war, das wird so knappe 15 Jahre her sein oder so. Mhm. Vorher war ich immer so vereinzelt im Stadion, ab und zu mal, sogar auch mal eine Meisterschaft mitbekommen 2002, das war schon, war 2002, ne? Kein Experte, habe ich ja gesagt.
Ja, 2002.
Genau, aber ab und zu halt mal im Stadion und halt seit Kindheit immer Dortmund-Fan gewesen und alles irgendwie mal im Fernseher verfolgt und netterweise, man ist ja verwöhnt auch, da gab es ja dazwischendurch auch mal den einen oder anderen Triumph in den 90er Jahren, da war ich mal bei den Meisterfeiern oder Champions-League-Feier so in der Stadt und so, das waren so Kindheits- und Jugenderinnerungen und ja, seit, wie gesagt, diesem ominösen Doll-Jahr bin ich da auch regelmäßig im Stadion, habe dann irgendwann da eine Gruppe von Leuten aus Kamen gefunden, wo ich herkomme und bei denen stehe ich seitdem in Block 13, so seit vielen Jahren jetzt an der gleichen Stelle.
Spannend.
Voll. Komm mal mit, wenn du Bock hast. Pillard kann ich ja nicht einladen, lade ich auf eine Currywurst ein oder sowas, aber wenn du willst, schmuggle ich dich mal rein.
Du, ich wurde schon das eine oder andere Mal in euer Stadion eingeladen und war auch da.
Wo dann? Jetzt, in der Loge oder was? Oder auf der Südtribüne?
Auf der Südtribüne, ja. Lass mal die Kirche im Dorf. Lass mal nicht anfangen, hier rumzuspinnen. Ja, so. Ja, auf der Loge. Und letztmalig übrigens in der Saison Nein, nicht vor dem Abstieg. Da, wo Tedesco gerade weg war, bei uns auch mal wieder richtig schief lief und Hüb Stevens nochmal für ein paar Spiele übernommen habt. Und da ging es auch im Vorfeld, so wie jetzt beim vor zwei Tagen vergangenen Derby. Da ging nur um die Höhe, die Schalke kassiert. Oh, 4-2, haben wir mitgenommen, haben wir geschnappt. Seitdem wurde ich aber auch nicht mehr eingeladen.
Ja.
Das ist auch Teil der Wahrheit, ja. Ja.
Willkommen zur letzten der drei Fragen. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum dritten Mal ausweichend antworte, ne? Aber bei mir, aus meiner Sicht, geht's bei Fußball nicht in allererster Linie um Sport, sondern es geht um Fußballkultur und das Ganze drumherum. So, der Sport ist auch nett, den kann ich mir auch angucken. Der ist auch einigermaßen interessant, aber ich glaube, gegen die anderen EA Sports Entertainment Angebote hat Fußball nur deshalb eine Chance, weil es Fußballkultur drumherum gibt. Und deshalb ist, das ist nicht mal ganz auf dem Platz, das ist daneben, aber das ist eigentlich das so, wo mein Herz so noch bald am meisten für schlägt. Also ne, natürlich damals, als ich La Coruña zu Hause geguckt habe, da habe ich mir jetzt nicht die ganze Zeit nur gewartet, bis die Tribüne mal zu sehen ist. Da habe ich schon auch Fußball geguckt. Aber ich glaube, das wird, wenn man sich immer diese Doppelpassrunden und sowas anguckt, wird das immer komplett vergessen. Da wird immer nur von sogenannten Fans gesprochen, sobald mal irgendwie der Bierbecher umkippt. Aber dass das eigentlich das größte Asset des Fußballs ist, so, dass es halt Fankultur gibt und was das den Menschen eigentlich bedeutet und welche kulturelle Bedeutung Fußball hat, das haben, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm.
Du, ich bin voll bei dir, deswegen schaue ich mir auch nur dritte und vierte Liga im Stadion an, weil da ist man einfach noch näher dran und man sieht immer die gleichen 50 Idioten um sich rum.
Respekt.
Ja, aber ich würde sagen,
Aachen hat gegen Bocholt verloren, ja.
Ja, schon wieder verloren?
Davor drei Spiele Folge gewonnen, das ist doch mal gut irgendwann.
Wer hat gegen, aber wie hat Bayreuth gespielt?
Gegen Oldenburg unentschieden.
Ah, okay.
Erster Punkt auswärts.
Okay, ungeschlagen ins Wochenende, aus dem Wochenende raus, Peter, auf jeden Fall. Oder?
Ja. Nee, also Aachen hat verloren. Aber
ach, Aachen verloren. Also ohne Sieg.
Ohne Sieg, ja.
Ja, dann klingt es ein bisschen dramatischer. Ja. So ähnlich ist es beim Team der Woche. Die ist schon seit 4 Wochen quasi ohne Sieg aus dem Wochenende gehen und ich wollte noch nicht aufs Derby eingehen, denn das bewahre ich mir noch ein kleines bisschen auf. Deswegen lass mal kurz über das Team der Woche reden und das ist ja dann die direkte Konkurrenz von dir, mein lieber Toxic, mit Borussia Dortmund in Bezug auf die Meisterschaft, die ja jedes Jahr spannend geredet wird.
Union Berlin.
Ja genau, die haben ja nicht verloren. Die gewinnen ja eins nach dem anderen. Das ist immer wieder spannend geredet wird. Was macht es mit dir als Dortmund-Fan, wenn du siehst, dass Bayern München 4-mal in Folge nicht gewonnen hat?
Uff, ja. Uff. Also jetzt gerade am Anfang der Saison, ne, und wo Dortmund ja jetzt auch nicht übertrieben stabil spielt die ganze Zeit, da bin ich jetzt nicht direkt völlig aus dem Häuschen, weil die mal irgendwie 4-mal verlieren, weißt du? Also die, wenn ich mir angucke, wen die da alles auf dem Platz haben und wen die manchmal noch einwechseln und so, da hat man ja auch das Gefühl, da wenn man gerade eher so auf der PlayStation unterwegs und da hätte sich irgendwie der Onkel Pillow seine Traummannschaft zusammengestellt oder sowas. Also ist ja schon krass. Und von daher, dass die erstmal 4-mal, also wir, ne, ich als Dortmund-Fan, da muss Dortmund ja erstmal die Leistung auf den Platz bringen über eine ganz, ganz lange Zeit. Wenn ich mich auch noch daran erinnere, an die Jahre, wo wir halt ernsthaft um die Meisterschaft mitgespielt haben und wo wir sie auch gewonnen haben und so, da war das ja gefühlt so, da durftest du ja nicht 2-mal pro Hin- oder Rückrunde verlieren. Das ist mathematisch vielleicht nicht ganz akkurat, aber so war das auch gefühlt. So, weißt du, wenn du einmal unentschieden gespielt hast oder einmal verloren, da war schon richtig Kacke. So. Und ja, Dortmund hat jetzt auch schon 2-mal Punkte liegen lassen und deshalb, also da muss man mal gucken, ich verfolge das jetzt nicht die ganze Zeit. Und also natürlich freue ich mich, wenn ich nach so einem Derby-Tag dann noch irgendwie gucke und wir haben denn die Bayern gespielt und dann sehe, dass die verloren haben, das ist natürlich geil. So, ne? Und wenn man dann mal für 24 Stunden auf Platz 1 der Tabelle steht, bevor Union Berlin kommt, dann sieht das natürlich auch geil aus. Aber deshalb renne ich das nur nicht mit der Fahne durch die Düsseldorfer Altstadt und feiere die Meisterschaft.
Hast du aber irgendwie jede Saison aufs Neue Hoffnung auf die Meisterschaft? So vor einer Saison? Oder hat sich das über die Jahre irgendwann auch so erledigt?
Schon irgendwo, aber es ist auch irgendwie alles eine, weiß auch nicht, eine ermüdende Situation oder so, weißt du? Also mich nervt einfach, wie insgesamt da so die Liga dasteht, dass man einfach so eine Situation hat, wo Bayern immer Meister wird und es bei Dortmund immer darum geht, können wir die jetzt irgendwie auch zu einem Mitfavoriten irgendwie hochjubeln und so weiter und so fort, und der Rest hat gefühlt sowieso keine richtige Chance, das ist halt alles scheiße. Ich fände es halt viel geiler, wenn zwischendurch auch mal andere Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen und so weiter und so fort. Ich gucke mir auch dem BVB immer so an, wie sich das halt langfristig entwickelt, wie sich der Verein entwickelt, wie sich die Mannschaft entwickelt, ob man es mal wieder schafft. Also man, also die Klopp-Jahre beispielsweise, da kann man sich ja schon kaum noch was Besseres ausmalen, weißt du, weil du halt eine geile Mannschaft hast, weil du eine Einheit zwischen Mannschaft und Fans hast und irgendwie alles passt und so besser kann man sich ja kaum ausmalen. So. Und ich warte dann eher immer darauf, ob sich etwas in diese Richtung so grob einstellt, weißt du, dass man wieder das Gefühl hat, das ist eine richtig geile Truppe, die da irgendwie auf dem Platz ist und funktioniert mit dem Trainer zusammen und keine Ahnung, am besten läuft es auf der Tribüne irgendwie auch noch gut und man ist irgendwie zufrieden und so. Und dann kann man vielleicht irgendwann, und ja, wenn man um eine Meisterschaft mitspielen kann, ist das natürlich auch geil, aber ich sitze da nicht immer Nägel kauen vor der Saison und gucke, wie ist dieses Mal wieder was, und bin dann am 8. Spieltag irgendwie verzweifelt. Ich bin ja ein Stück weit frustriert von der Gesamtsituation vielleicht, aber nicht deshalb, weil ich meinen würde, dass Dortmund jedes Jahr zweite Jahr Meister werden müsste, damit ich glücklich sein kann. Ehrlich gesagt waren, glaube ich, diese Meisterschaften auch immer deshalb so geil, weil die sich angefühlt haben wie etwas, was eigentlich gar nicht passiert.
Mhm. Weißt du? Also. Ja. Kann ich aus Bremer Sicht noch eine Dekade davor genauso unterschreiben. Mhm. So, mein Verein war immer, wenn ich unter den Top 5 war, war es toll, und ab und mal sind wir zwischendurch überraschenderweise immer Meister geworden. Aus der Entfernung hat es sich halt die letzten Jahre immer so angefühlt, wie ich hab in allen den Formaten, in denen ich unterwegs bin, dann manchmal so wilde Sachen gemacht, wie Dortmund mal zum Meister getippt 2019, weil ich fest daran geglaubt habe, dass sie dann jetzt stark genug sind. Mhm. Und das hat sich irgendwie Ernüchterung ausgebreitet, dass ich einfach an keinen anderen Meister mehr glaube in den nächsten Jahren. Pedro, hast du Hoffnung, dass es ein Meisterschaftsrennen gibt, das spannend ist?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Und vielleicht nochmal kurz dazu gesagt, ne, das ist einer der Gründe oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum ich Toxic, obwohl er Dortmunder ist, aktiv als Gast für den Podcast vorschlag, ne, weil ich die Einschätzung schon sehr gesund fand. Ne? So, das ist, also ich habe auch in meiner Familie den ein oder anderen Dortmunder. Das ist alles immer, ja, aus meiner Sicht relativ realitätsfern, was da so auf dem nächsten Geburtstag vom Onkel oder so über den Tisch geschmissen wird. Mhm. Ich fand die Einschätzung total gut. Also grundsätzlich können wir uns, glaube ich, oder was heißt, weiß nicht, ob wir uns einigen können, aber würde ich behaupten, ob Bayern München am Ende der Saison Meister wird oder nicht, entscheidet Bayern München. So. Und wenn Bayern München dann wirklich mal liegen lässt, dann ist es genauso, wie Toxi gerade gesagt hat, dann brauchst du ja erstmal einen zweiten Verein, der aufhebt, was Bayern München liegen lässt. Und das nicht über 7 Spieltage, sondern über 34. Das ist das zweite Problem. So. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das, also et a, keinen anderen Meister die Saison geben wird als Bayern München. Die Qualität ist einfach zu groß. Punkt, fertig, aus. Wobei dann aber auch die spannende Frage wäre, ne, wer ist denn der dann wird? Ist das wirklich so was wie Dortmund, oder kann Union vielleicht wirklich mal so eine komplette Saison komplett am Appel drehen und durchziehen?
Das muss man sich mal vor Augen führen. Wir können allen Ernstes über Union Berlin als...
Nein, tue ich nicht. Ja. Ist nicht allen Ernstes, ja. Nein. Natürlich, also ist im Fußball ist grundsätzlich alles möglich, aber Wahrscheinlichkeiten gelten halt auch im Fußball so, und die sind halt relativ gering. Und darüber hinaus ist halt aus meiner Sicht, sag mal schnell, jetzt hast du gefragt, wird das spannend? Dann würde ich erstmal dagegen fragen, wie definierst du denn spannend? Das vielleicht, also, ne, geht's am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft?
Genau.
Glaube ich auch, ehrlich gesagt, auch eher nicht. Glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. So, für mich ist auch viel interessanter die Frage, woran hat's gelegen, ne? So, also jetzt sind wir uns ja eigentlich alle einig. Wir haben hier eine Mannschaft, die vom Kader, ja, Lewandowski weg, und jetzt, Toxic hat gerade einmal den Doppelpass angesprochen, den habe ich mir tatsächlich jetzt gestern Morgen mal wieder gegeben. Frag mich nicht, warum ich so früh wach war auf dem Sonntag. Aber da wird dann hier die Neuner-Diskussion, ne? Und dann, als wenn das jetzt irgendwie das große Problem wäre, dass Lewandowski nicht mehr da ist. So, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Die haben ja auch gegen Barcelona dann mal in Phasen gezeigt, was sie machen können. Also ich sehe gerade, ob der Kaderqualität, der Breite auch des Kaders, ne? So, also da ist ja diesen Sommer so unfassbar viel passiert für auch sehr, sehr viel Geld. Aber irgendwie passt das gerade nicht. Ne? Sadio Mané war 3 Spiele voll drin, hat irgendwie noch 6 Tore aberkannt gekriegt, weil knapp abseits war. und dann von einem auf dem anderen Spiel wirkt er mitunter wie so ein Fremdkörper auf dem Feld. Der Trainer wirkt gerade auch so ein bisschen schon dünnhäutig und ein bisschen angefasst und ein bisschen ungeduldig, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe mir das gestern im Nachgang an den Doppelpass und auch heute irgendwie im Vorfeld auf unsere Aufnahme nochmal, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Grund für. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Und ich habe das Thema im Raum geworfen und hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, einer von euch könnte mich da mal ein bisschen auffällen. Woran hat es hier gelegen? Was ist da los?
Peter,
ist das der FC Hollywood? Gelegen?
Pentagon, was sagt man denn? Was sagt man sich in Bayreuth über Nagelsmann? Muss er weg?
Das fragt man sich immer, ne? Also ich finde zum Beispiel, was Pillows gerade meinte, mit ob es am Ende des letzten Spieltages, am Ende der Saison nochmal spannend wird, glaube ich auch auf gar keinen Fall. Ich finde aber alleine das Zeitfenster, was wir gerade haben, dass das schon spannend ist, schon mal erfrischend, ne? Dass man gerade denkt, boah, 5 Punkte auf Platz 1, so wie sollen die das nur machen? Und eigentlich machen die das halt, wenn die Bock haben, ne? In 4 Spieltagen wieder gut, ohne Probleme. Und da glaubt ihr immer noch, dass sie das aus dem Ärmel zaubern können. Und genauso sehe ich das eben auch, Nico, wenn du mich fragst mit Nagelsmann. Also ich finde jede Diskussion, die bei Bayern mal ein bisschen rumkursiert, dann doch spannend. Wie gehen die damit um und wie handhaben die das? Ja. Ob ich jetzt finde, man müsste die Diskussion gerade führen, persönlich, nö, finde ich nicht.
Also ich finde ja generell, ich habe jetzt gar keinen Bock, mich so viel mit Bayern zu beschäftigen, ne? Aber generell ist es ja immer spannend, sich solche Fragen zu stellen. Woran liegt das und wie kann man das so, weil man kann ja immer auch über von Fußball so viel Metaphern immer rausziehen, die man dann für sein Arbeitsleben oder generell für sein Leben irgendwie wieder anbringen kann, ne, und sich irgendwie überlegen. Ich habe letztens noch absurderweise so einen uralten Tuchel-Talk gesehen, aus Zeiten, wo der noch bei Mainz war. Das liegt irgendwie auf YouTube rum, da hat er so einen Vortrag gehalten. Und dann hat er irgendwie davon erzählt, wie er den damals...
Der Mittagessen-Talk?
Er war nicht am Essen, während er geredet hat. Ach so, doch, das mit dem Mittagessen, du hast recht, damit fing das an. Was er da geändert hat, dann hat er erstmal auf eine sehr komische Art und Weise ewig vom Essen geredet und man hat immer sich gedacht, okay, irgendwie verstehe ich, was er meint, aber irgendwie ist er auch echt ein Pedant und voll anstrengend und nervt mich jetzt schon, dabei war ich nicht dabei beim Mittagessen. Dann hat er aber danach das gesagt, dass er nicht mehr wollte, dass die immer tief über außen spielen, sondern die sollten mehr, keine Ahnung, flach irgendwie durch die Mitte und hat sich dann überlegt, er steckt das Spielfeld einfach anders ab und macht den quasi eine Raute, ja, also die Außenbahn macht er weg. So, damit er dann in der Situation ist, dass er der sein kann, der denen hilft, diese Situation zu lösen, anstatt das Arschloch zu sein, das denen immer sagen muss, ich hab doch gesagt, nicht über außen und immer nur, weißt du, der Trainer, dem man es nicht recht machen kann, der immer meckert und so weiter und so fort. Dachte ich mir, das ist doch total geil. Weißt du, das muss man doch irgendwie umsetzen können in was anderes, steckt das Spielfeld anders ab. Anstatt der Penner zu sein, der den Mitarbeitern immer sagt, ich habe doch schon 20 Mal gesagt, mach das anders. So, weißt du? Und deshalb finde ich, man kann aus Fußball natürlich andauernd immer wieder irgendwas lernen. Auch von solchen Sachen halt eben. Jetzt gerade aber relativ wenig, also bin ich nicht genug drin bei Bayern. Ich frage mich halt noch, ob eigentlich diese Uneinholbarkeit in den letzten Jahren ist noch viel größer geworden, oder? Ich glaube, da gab es ja irgendwann nochmal einen Champions-League-Sieg und da gibt es dann unglaublich viel Geld für und da ist die Situation nochmal anders, weil Pillard hat ja vorhin gesagt, wenn jemand gewinnt, dann deshalb, weil erstmal die Bayern es verkacken oder so. Damals, als Dortmund unter Klopp Meister geworden ist, waren wir einfach besser als die. Das war nicht, weil die es verkackt haben und wir haben den Müll aufgehoben, sondern wir waren einfach besser als die. Wir haben die ein paar Mal aus dem Stadion gehauen, wir waren wirklich besser. Die hatten wirklich schlechte Laune ein paar Jahre lang. Weiß noch, DFB-Pokalfinale, so ein alter Ur-Bayer, wie der plötzlich so richtig fuchtig wurde. Und ich dachte mir nur so, chill mal, wir gewinnen auch mal 2 Jahre. Und der war so, als hätten wir ihm irgendwie was aus seinem Haus rausgeklaut oder sowas. Das hat die schon richtig genervt so. Und aber jetzt im Moment hat man natürlich schon das Gefühl, dass das so ist. Und deshalb meine ich ja auch, Dortmund, da müsste ich erstmal das Gefühl haben, dass wir über 3 Jahre was richtig Geiles aufgebaut haben. So lange kann ich mir immer nur einen Lucky Punch vorstellen. Weißt du, dass was Außergewöhnliches passiert.
Glaubt ihr, dass das vielleicht ein Teil des Problems, nicht das Hauptproblem, oder vielleicht sogar das Hauptproblem, aber zumindest mal ein Teil des Problems, gerade in der Breite des Kaders und der Variabilität liegt?
Ich fange an, alle Fragen zu beantworten, die im Raum stehen. Die erste mit der Breite des Kaders, die ist, glaube ich, also ich glaube, die ist am Ende hilfreich. So, was im Moment fehlt, sind Automatismen aus einer Mannschaft herauszuholen, die offensichtlich auf einen Stoßstürmer in der Mitte ausgelegt sind und dort im Moment denen die Idee fehlt, diesen, wie hat Lewandowski Tore geschossen? Ne? Hat beigekriegt, hat ihn angenommen,
ja, reingehauen. Das meine ich, ist das vielleicht zu variabel, was sie da gerade machen und keiner weiß so recht, was machen wir jetzt?
Genau, und ich glaube auch zu wenig Konsequenz in der Chancenverwertung. Denn die machen, dass sie gegen Augsburg jetzt gerade wieder, um jetzt kurz ins Detail zu gehen, auch wieder 20 Schüsse. Ne? Also dieser X-Goals-Wert war nicht besonders hoch, aber trotzdem, Chancen sind die ganze Zeit da und die sind in den letzten Wochen immer da. Das heißt, die sind da, sie sind offensiv und sie machen. Fakt ist aber auch, dass du was wie den Lewandowski-Weggang offensichtlich nicht einfach so kompensieren kannst. Wenn vorher auch noch andere Sachen nicht ganz glatt gelaufen sind. Und das, ich habe so einen Kommentar beim Kicker gelesen, die jetzt natürlich auch ein bisschen an Nagelsmann rumzerren, in Form von, ja, der Typ hat irgendwie schon in der Rückrunde nicht besonders gut ausgesehen in dem, was er da gemacht hat. Jetzt soll er mal langsam mal anfangen, mal, also Lewandowski hat ihm den so ein bisschen hinterher gerettet. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Fakt ist einfach, Bayern München ist so schlecht wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und deswegen ist es schon auch alles ein Fakt, der vielleicht Fußballherzen wieder ein bisschen höher schlägen lässt. Ich bin, was das Ganze angeht, und da kommt auch so ein bisschen dieser Fakt, den du vorhin schon gesagt hast, Toxic, mit dem generellen Prinzip der Bundesliga oder des Weltfußballs ein bisschen ernüchtert dem Ganzen gegenüber, wenn Bayern Münchens Etat so groß ist wie der von Dortmund, Leverkusen und Leipzig zusammen. Dann brauchst du nicht darüber zu sprechen, wie das Kräfteverhältnis zueinander ist. Und entsprechend glaube ich, also ist die romantische Idee, dass es jemand anders schafft, ist schön. Aber auch mir fehlt der Glaube daran, dass unsere Mannschaft der Woche nicht am Ende trotzdem Meister wird.
Ja, zumal ja auch die Bayern genug Power und Geld und Mittel zur Verfügung haben, dann irgendwann auch mal eine Reißleine zu ziehen. Und Tuchel ist frei, seit neuestem.
Ja, ja, so. Da kommt der Vertrag von Nagelsmann. Wenn sie ihn jetzt raushauen, kostet er schon 40 Millionen, den er loszuwerden.
Ja, ich sag ja, Bayern hat die Power und die Mittel, ne, wenn hart auf hart kommt.
Aber Juventus hat auch ein Problem und glaub, Tuchel zu Juventus scheint wahrscheinlicher zu sein.
Ist das so, ja?
Ja. Aber spannend. Und ja, 100%, sehe ich ganz genauso. Ich glaube ja eher daran, dass sie sich dann im Winter den Stoßstürmer zurückkaufen, den sie brauchen, und dann spielt er. Harry Kane bei Bayern im Winter.
Modest, der kann hinter Simon Terodde einmal feucht durchwischen, kann der Modest, das ist aber auch alles.
Ja. Simon Terodde.
Und ich habe es noch gesagt, ne, als der Adeyemi und Mokoko eingewechselt hat, habe ich gesagt, oh, das ist, kann er die nie draußen lassen, ey, der hat doch da Modest und die sind doch gut, das ist Peter, doch, das passt doch.
Peter, kleiner Service-Tweet an dich hier, wir beide haben jetzt Ruhe, wir können kurz, weiß nicht, ob du noch Wäsche machen willst oder irgendwas Sonstiges erledigen musst, wir haben jetzt ein bisschen Pause, Pillow, ich übergebe an dich, könnt ihr beiden mal das Derby bitte ausdiskutieren?
Ja, ich lasse dem Gast natürlich den Vortritt, ne, ganz klar.
Glaube ich schon, dass du dazu gar nichts sagen willst.
Doch, Derby. Ich habe noch was zu sagen.
Wo fängt man denn an jetzt hier ohne Fragen bei dem Derby? Ich habe mich ehrlich gesagt, ich hatte ja vorher, ich habe mich erstmal gefragt, ob ich jetzt eigentlich so Derbys wieder bräuchte, ne? Ob man diesen Hass in seinem Leben jetzt wieder braucht, ob das nicht auch einfach so hätte weitergehen können. Ich habe ja auch schon, ich habe Pillard ja auch schon mal gesagt.
Und ich bin Hassprediger.
Ja, das war sehr, sehr, sehr grober Anfall von Hate Speech jetzt gerade. Also muss man mal an der Stelle schon
festhalten. Ich will nur, beim Fußball ist meine emotionale Seite. Ich habe ja sonst wenig Emotionen, aber ne? Ja, ich habe ja auch schon gesagt, ich bin keiner von denen, die immer gesagt haben, wäre schon schön, wenn die wieder aufsteigen, damit wir unser Derby wieder haben. Nee, ehrlich gesagt nicht.
Diese Aufseite wird nicht unterbrochen.
War nicht so.
Ich nehme mal die Brille ab.
Ich muss aber sagen, jetzt, wenn man Derbys gewinnt, sind sie natürlich schon geil. So. Aber Derbys sind natürlich auch immer der Punkt, wo, keine Ahnung, Fußball sollte natürlich, da werde ich ja langsam dann auch mal erwachsen, ist ja ein Spiel, ne? So, und sollte ja auch ein Spiel sein. Und zu dem Spiel gehört auch vielleicht, wer irgendwie auf der Tribüne lauter singen kann und so weiter. Und diese Grenze überschreitet man vielleicht auch alleine im Kopf schon manchmal, finde ich, bei Derbys. Und da gibt's natürlich immer wieder so Momente, wo man sich irgendwie abfuckt. Hatte ich jetzt zum Beispiel, also ich konnte tatsächlich bei diesem Derby nicht im Stadion sein, wegen einem 96. Geburtstag der Oma meiner Frau, und musste mir das dann am Kaffeetisch auf dem Handy angucken. Und aber auch da, so im Stadion wäre das halt eben noch viel krasser, da bin ich natürlich noch viel emotionalisierter. Und wenn man jetzt noch auswärts fahren würde, beispielsweise bei einem Auswärtsspiel, dann ist das halt irgendwie noch viel krasser, als wenn man das nur irgendwie aus dem Fernseher verfolgt. Und wenn du dann so Momente hast wie, keine Ahnung, Reus verletzt sich und der blaue Block feiert und freut sich und findet das total geil, so, dann kriegst du halt irgendwie einen Hals. So, und dann, also man hat ja, wird Pillard bestätigen können, eine Menge negative Gefühle im Zusammenhang mit so einer weiß ich nicht, mit so einem Derby und so weiter. Oder siehst du das immer locker und sportlich und lustig?
Boah, ich tendiere schon eher zu zweiterem, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht gehst du zu selten ins Stadion. Oder du bist zu erwachsen geworden über die Jahre? Oder war das bei dir immer so? Warst du immer so ein Ausgeglichener?
Nee. Warum stellst du eine Frage, die du dir selbst beantworten kannst, aber?
Also es ist Altersmilde. Altersmilde und nicht ins Stadion gehen.
Also du hast es ja gerade am Ende gesagt, ist Fußball, ne? Ist ein Spiel. Und also A grundsätzlich, und das weißt du, glaube ich, auch, da haben wir, glaube ich, echt schon mehrfach mal drüber gesprochen. Als ihr damals in der letzten Klopp-Saison zur Winterpause 18. wart, gab es jetzt auch nicht so viele Schalker, die gesagt haben, nee, die sollen meine Liga bleiben. Nee, ich gehörte dazu. Weil
du so ein korrekter Mensch bist.
Nee, nicht weil ich so ein korrekter Mensch bin, sondern weil, auch weil ich so ein korrekter Mensch bin, aber nein, weil ich einfach der Meinung bin, und das hast du ja gerade indirekt bestätigt, indem du gesagt hast, Fankultur und alles, was um den Platz herum passiert, das gehört halt in erster Linie dazu und ist für dich vielleicht sogar noch wertvoller als der eigentliche Sport. So die Bundesliga ohne ein Derby, ohne gewisse Paarung, ohne gewisse Emotionen, die da dranhängen, ist für mich halt nur die Hälfte wert. Ne? Ich habe auch damals immer hinzugefügt, ihr könnt jede Saison auf alle Ewigkeit, jede Saison gegen den Abstieg spielen, aber immer auf der letzten Rille drin bleiben. Von mir aus jedes Jahr Relegation, aber mir ist es dann lieber, dass dann am Ende bleibt da drin und dann haben wir nächstes Jahr wieder ein Derby, da könnt ihr auch die 6 Punkte dann bei uns lassen, ist alles gar kein Problem. Aber ich persönlich, und da trifft nicht nur auf Dortmund, sondern in meinem Fall auch auf Bochum zu, für mich ist halt diese ganze Drumherum und diese Emotionen sind halt total wichtig und das, was mir Spaß macht. Und ja, das sind dann auch mal negative Emotionen, gar keine Frage. Ich war schon in einer Arena, wo auf einmal ein gewisser Teil eurer Gästefans bei uns die Plexiglasscheiben rausgetreten hat, so, und der Weg war halt einfach nur zu weit darüber, sonst hätten wir vielleicht nur eingemischt, aber und da gibt's natürlich auch negative Emotionen, die da hochkochen, ne? Also am Ende müssen wir uns aber alle bewusst sein, das ist ein Spiel, so. Und da, ja. Und dann darf auch mal im Rahmen des Spiels darf auch mal was gesagt werden. Und natürlich ist das, kann ich ja auch frei raus sagen, ist das nicht richtig, dass wenn jetzt, wenn der Marco Reus mit der Trage abtransportiert wird, dass er da applaudiert wird, dass er sich darüber gefreut wird. Das finde ich persönlich auch nicht gut. Das wäre aber andersrum dasselbe Spiel gewesen. Ne? Aber auch das ist dann für mich, dann ist okay, dann habe ich den Samstag oder den Tag des Spiels, habe ich noch einen Brass auf die Leute. Und ja, vor 10, 15 Jahren hat das vielleicht dann auch irgendwo mal irgendwo kam es zu ein, zwei Zwischenfällen, aber mein Gott, ich bin 40 Jahre alt, bin froh, dass ich lebe und also, ne, für mich überwiegt halt die positive Emotion, ne?
Ja, ich versuche mir diese vernünftige altersweise Einstellung, die du da hast, auch anzueignen, ist auf jeden Fall richtig. Wie gesagt, ich glaube, ich finde es auch leichter, wenn man so am Fernseher guckt und sonst was, ist auch noch leichter, als je tiefer man da drin ist, was nicht bedeutet, dass ich da jetzt so tief drin wäre, ne? Also da
du gehst ja mit Sturm hauen beim Stadion.
Nein. Aber weil wenn man es andersrum überlegt, ne, man hat sowas gar nicht. So, dann, wenn es das Meisterschaft spielt man wieder keine Rolle. Kannst irgendwie so gucken, du weißt sowieso ungefähr, wo der Verein so vorher landet und das emotionale Highlight des Jahres ist dann irgendwie, wenn du was denn gegen Hoffenheim und Leipzig spielst oder was? Weißt du? Also es ist jetzt ja auch absolut, nicht so viele absolut. Andere Rivalitäten, die ich jetzt zum Beispiel aus BVB-Sicht so in der Liga so super spannend fände. Juckt mich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht. Vielleicht ist das in 5 Jahren anders, wenn sie so lange durchhalten, wenn wir gegen Bochum spielen oder so, auch wenn die nah dran sind. So, weißt du? Wenn die ein Tor schießen, dann gönne ich es denen. Ist doch schön, dass die auch mal ein Tor schießen, die Bochumer. So, weißt du? Also, dann gibt's halt noch Bayern und da kriegen wir halt normalerweise ja auch nur 8-0 auf den Sack. Und da muss man halt wieder warten, bis man mal wieder seinen Moment hat, wo man die mal wieder zurückärgern kann. Und der Rest sind dann halt Pokalsachen oder Europapokal, wo es mal um irgendwas geht. Also natürlich ist sowas wichtig und ist auch klar, es muss sich dann halt im Endeffekt in irgendeinem gesunden Rahmen halten. Und das tut's halt aber natürlich auch nicht immer. So, ja, also, richtig. Ne, so, weil mit Dingen, die irgendwie so passieren oder vielleicht auch in einem selber, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich versuche da nur eine ehrliche Antwort drauf zu geben.
Ja, alles gut. Es gibt auch keine richtige oder falsche Antwort, ne, so. Mhm.
Ich kann ja von meiner Seite mal 2 Cent nur mal dazu, zwischendurch dazu geben, weil, und das, nein, das hat auch nichts mit, also guck mal, die Rivalität, die der bei dir immer quasi dann geendet hat, dass an dem Moment, ja, komm, dann, 34. Spieltag, 92. Minute, macht dann das Tor und bleibt drin, dann können wir nächstes Jahr wieder Derby spielen, was du, Pillow, über Dortmund so ein bisschen gesagt hast. Ich hatte jahrelang auch immer diese Punkte mit dem HSV, zwischen HSV und Werder Bremen. Und habe mich über die Jahre aber aufgrund der Nebenkriegsschauplätze, die nicht gar nicht mit dem Sport zu tun hatten, sondern mit der Art und Weise, wie der Verein geführt wurde, hat sich so viel anderes drumherum aufgeladen, dass ich irgendwann gedacht habe, so jetzt reicht's auch mal. So, das ist ein bisschen viel dritte Halbzeit oder Haupttribüne, was das Ganze, die Beziehung noch ein bisschen mit beladen hat, würde ich einfach sagen. Und deswegen war das Absteigen vom HSV da schon auch so etwas wie, ja, gut, jetzt können wir einen Haken hinter machen, jetzt sollen die sich erstmal wieder sortieren. Das gibt's so zwischen Dortmund und Schalke in der Form, glaube ich, nicht ganz so. Und insofern ist das auch vollkommen plausibel, wenn das da eine andere Emotion dabei ist. Und dann bin ich nämlich am Ende jetzt dabei, dass ich mir die zweite Liga angucke. Und nachdem wir wirklich durch die beste zweite Liga aller Zeiten durchmarschiert sind gemeinsam, freue ich mich wirklich auch als Hamburger mit dem, was da gerade alles aufgebaut wird, mit dem Trainer, an dem sie festhalten, mit einer Mannschaft, die eine geile Truppe zu sein scheint, mit dem Fußball, den sie gut spielen, mit allem drum und dran, darüber werden die es wirklich schaffen und wir nächstes Jahr wieder HSV gegen Dortmund, Werder gegen Schalke, sehr oft Dortmund gegen Werder haben. Das sind halt einfach die Spiele, die den Fußball ehrlicherweise auch ausmachen. Und da bin ich genauso fern, wie du das sagst, Toxic, wo ich mal ein bisschen sauer bin und ärgerlich darüber und am Ende des Tages aber, Alter, wenn es eine geile Hütte ist, ist es eine geile Hütte.
Ja, total. Mhm. Also ich, um mit anderen Worten, ich verliere lieber ein Derby, als gar kein Derby zu haben. Ne? Ja. So, am liebsten gewinne ich es, nicht falsch verstehen, ne? So. Aber die Saison, die Zweitligasaison war hoch emotional, aber aufgrund anderer Themen. Aber ne, also mit Derby ist halt einfach cooler. Aber nochmal, das ist ja auch, wie gerade schon gesagt, ne, da gibt ja keine falsche oder richtige Antwort drauf. Da gibt halt nur verschiedene Antworten drauf. So, und jeder tickt da, wie er tickt. Lass doch aber mal von da aus nochmal ins rein sportliche Geschehen am Samstag
springen. Ja, mach du denn, das nochmal.
Fangen wir mal von vorne an. Jetzt beruhigst du dich jetzt mal, ja?
Und die nachfolgenden Sendungen verschwinden sich um zwei Stunden.
Ich wollte gerade noch die Linie jetzt zu kriegerischen Auseinandersetzungen und sonstigen Abgründen der Menschheit ziehen, aber okay, konzentrieren wir uns wieder auf das Spielerische.
Worüber möchten wir reden?
Ja. Nee, habt ihr eine Frage dazu? Was nee,
du denkst immer, das ist hier ein Interview-Podcast. Du bist hier, das ist einfach der beste Fußball-Podcast aller Zeiten. Hier werden keine Fragen gestellt, hier musst du einfach reden.
Hier ist nur Ansagen.
Um eine Frage zu formulieren. Ja, nee, hast recht, sag jetzt.
Was hast du erwartet? Wie lief das Spiel aus deiner Sicht? Wie gut war die Internetverbindung auf dem Handy auf dem 96. Geburtstag?
Und warum ist Modest ein Fehleinkauf?
Boah. Die Umsetzung, ne? Also scheinbar, was Modest angeht, hat man sich ja wohl vorher schon das Richtige auch dabei gedacht. Man wusste ja, was der für ein Spielertyp ist und was der halt kann und was der nicht kann. Und dass man da jetzt mal ein paar mehr Flanken reinschlagen muss und Dinge machen muss, die ich in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren beim BVB eigentlich nicht so richtig auf dem Platz gesehen habe, dass das irgendwie passiert. So, das passiert jetzt aber auch nicht so richtig und damit nimmt er, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, am Spiel nicht so richtig teil. Ich glaube, der Kehl hat im Doppelpass auch noch gesagt, dass, wenn er es war oder jemand anders, dass natürlich so ein Stürmer auch was bringt, wenn er gerade nicht aufs Tor schießt, weil der macht da mal die Bälle fest und der bindet immer zwei Abwehrspieler und so. Die zwei Abwehrspieler kann sein, das Bälle festmachen, habe ich dann vielleicht auch übersehen. Das ist mir nicht so richtig aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, es ist immer ein bisschen traurig, Stürmern zuzugucken, die keine Tore schießen. Die tun mir dann immer ein bisschen leid. So, das kann sich natürlich irgendwann ändern. Ich hatte den Moment auch mal vor 15.000 Jahren bei Lewandowski, wo ich mir mal dachte, hoffentlich trifft der mal bald, sonst wird er niemals wieder glücklich in seinem Leben und der muss auf die Couch irgendwo beim Psychiater, um darüber hinwegzukommen. Und dann lief am Ende alles anders. Und ich weiß nicht, ob es bei Modest noch irgendwann laufen wird. Würde es ihm ja wünschen. Ich würde es noch mehr Moukoko wünschen, dass er seine Spielzeit bekommt. Ist natürlich geile Ironie des Schicksals, dass am Ende der 1,20 Meter große 17-Jährige das Kopfballtor dann gemacht hat, als Modest dann draußen war. Ja. Es ist im Moment jetzt so, wir sind ja auch in Dortmund voll verwöhnt, finde ich, was so die Offensive angeht. Wir haben die letzten x Jahre immer unglaubliche Offensivspieler dazwischen gehabt und richtig krasse Leute, Sancho, Dembele und so weiter und so fort. Ne? Haaland ist dem einen oder anderen auch noch ein Begriff. Bisher haben wir das diese Saison noch nicht so richtig. Das liegt aber natürlich auch mit an diversen Verletzungen. Das könnte ja auch ein Moukoko oder ein Adeyemi auch theoretisch noch werden, dass davon einer so eine richtige Sensation ist. Bisher ist unser Sensationsspieler, finde ich, ist halt Bellingham. Ne? Und der ist halt eben dann auf 6 oder 8 oder was, auf jeden Fall eben nicht ganz in der Offensive und in der Offensive hakt es gerade halt eben so ein bisschen. Da hatte ich gerade im Derby gesagt, der Einzige, der hier richtig performt diese Saison, ist Reus und dann lag er auf dem Boden und hat sich zum 49. Mal den Knöchel festgehalten in seiner Karriere. So. Das ist eine Sache, die Offensive. Dann finde ich es immer wichtig, ob da eine Mannschaft entsteht. Da fand ich das Manchester-Spiel total spannend. Können wir, wenn ihr wollt, auch noch drüber reden, dass man sie da zumindest sehr diszipliniert zusammengearbeitet haben. Und ansonsten beobachte ich so ein bisschen, wie das mit dem Terzic läuft, wie das mit dem Trainer läuft. Das findet man natürlich als Fan erstmal extremst sympathisch. Wenn man so einen Typ da haben kann als Trainer, ist natürlich todesgeil. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass der Rose viel drauf hat und habe mich mal mit einem sehr schlauen Menschen darüber unterhalten, der mir dann lange erklärt hat, wie wenige Spieler, Trainer es gibt, die taktisch wirklich auf Weltniveau sind und dass Rose theoretisch einer davon sein könnte. Da meinte ich so, und was hältst du vom Terzic? Ist der dann auch einer? Das kann man nach dem halben Jahr nicht sagen. Der hatte einen simplen Trick gefunden, wie das gut funktioniert hat, hat ein halbes Jahr trainiert, war erfolgreich, aber die Chance ist halt relativ klein, weil davon gibt's wenige. So, und deshalb habe ich mich jetzt immer die ganze Zeit gefragt, haben wir da jetzt die emotionale falsche Entscheidung getroffen mit dem Terzic? Ne? Oder kann er das? Bei Manchester fand ich, sah das für mich aus meiner Semi-Line-Sicht taktisch ja alles sehr stabil und sehr, sehr gut aus. Da fehlt am Ende nur die letzten 10 Minuten die Kraft. So. Und ja, dass wir zu wenig Tore schießen, da bin ich wieder am Anfang von meinem Monolog hier. Offensive läuft halt noch nicht so richtig. Wir haben aber ja auch, was weiß ich, da 7 Verletzte oder so. Also da spielen ja auch nicht die, die da spielen sollten. Stattdessen spielen da noch Leute, wo man sich denkt, warum hat denn eigentlich vor 3 Jahren keiner verkauft?
Wer fällt dir ein?
Einige.
Brand.
Endlich spricht doch mal einer aus, einer, der nicht Schalker ist.
Also ich, keine Ahnung, ich finde auch Brand sympathisch und cool und würde ihm irgendwie alles gönnen, aber der hat zwischendurch immer so geniale Momente, wo ich mir denke, boah, was eine Technik für die Highlight-Clips, aber das kommt halt irgendwo zu selten. Und für das, was wir eigentlich als für die Ziele, die wir haben, ne, wir müssen ja hohe Ziele haben. So, unser Ziel muss auf jeden Fall sein, regelmäßig um die Meisterschaft mitzuspielen, ab und zu die zu gewinnen, noch öfter den DFB-Pokal zu gewinnen und auch in der Champions League mal weiterzukommen. Und dass ich total stolz darauf bin, dass wir gegen Manchester so lange als unterlegene Mannschaft, so lange mit einem guten Teamgeist und einer taktischen Einstellung und so weiter, so lange dagegen halten. Natürlich ist der Anspruch, dass man Manchester auch einfach wegklatschen kann oder so große Mannschaften, was ja gerade halbwegs illusorisch ist. Ne? Wir haben ja wieder eine Zweitligamannschaft gegen eine Erstligamannschaft im DFB-Pokal gespielt. So, aber der Anspruch muss das natürlich sein und dafür brauchst du dafür natürlich vorne Top-Spieler und da sind halt Hazard und Brandt welche, wo ich leider jetzt in den letzten Jahren nicht das Gefühl hatte, dass sie das machen und irgendwann glaubt man halt nicht mehr dran. Wenn sie mich überraschen, herzlichen Glückwunsch, freue ich mich. Bin ich der Erste, der gratuliert so, aber ne, dann, ja.
De facto war es ja doch aber ein Derby und jetzt würde ich dich mal gerne rein und Pillow, was deine, der dann dir voll klar, vollkommen klar blau-weiße Sicht des Ganzen angeht, was die Zahlen und die neutrale Betrachtung des Spiels angeht, ja schon eine ziemlich dominante und eindeutige Sache eigentlich. Und es war ja auch eher so, dass es eigentlich also zu lange gedauert hat, bis das Tor gefallen ist. Rein von den Zahlen. Ja, ich weiß, aber ich sage ich bewusst so. Von den Zahlen her. Was hat dir denn, also du bist ja richtig, du hast ja irgendwann so einen Werder-Satz gesagt, so nach dem Motto, wenn wir Werder gewesen wären, hätten wir 90 noch einen gemacht. Was hat dir so über 90 Minuten die Hoffnung gegeben, da was mitzunehmen?
Ja, nach dem 1-0 nicht mehr viel, ne? Muss ganz ehrlich sagen. Also ich würde behaupten, es gab eine Knackpunktszene in der ersten Halbzeit, die dann auch richtig entschieden wurde, nämlich vorweg, aber da bricht hier John Larsen, bricht vorne durch in einer Kontersituation und rennt alleine auf den Torwart zu und wird dann mutmaßlich vom Torwart vom 16er weggehauen und was dann im Zweifelsfall rote Karte gewesen wäre und dann safe. Nimmt das Spiel eventuell eine andere Wendung. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ob da wirklich ein Kontakt war, kommt man in den ein, zwei Zeitlupen gar nicht richtig sehen, wurde dann aber auch relativ, hat sich ganz schnell erledigt gehabt, weil er abseits war. So, ne? Und dann passiert das vorher und dann wurde auch gar nicht mehr genau hingeguckt. Von daher, so ist da nichts, war auch alles richtig entschieden. Wenn das passiert, könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass das ein Spiel einen anderen Verlauf nimmt. Nimmt das aber nicht so, hätte, würde, wenn. Grundsätzlich war ich mit der ersten Halbzeit unterm Strich einverstanden. Also, dass Dortmund mehr Ballbesitz haben wird. Bochum hatte mehr Ballbesitz bei uns zu Hause, als wir 3-1 gewonnen haben. Ne? Also, dass Dortmund mehr Ballbesitz haben wird, war vorher klar. Dass Dortmund, wenn du auf die reinen Zahlen guckst, wie du gerade gesagt hast, dann mehr Schüsse und auch mehr Schüsse aufs Tor haben wird, war aus meiner Sicht klar. Trotzdem fand ich, ist uns das in der ersten Halbzeit echt gut gelungen. Wenn Dortmund dann mal irgendwie so 20 Meter vorm 16er bei uns angekommen war, da dann auch zu stören und auch Bälle zu gewinnen. Dann wurde aber wieder sehr schlampig die Konter ausgespielt, ne? Oder teilweise gar nicht ausgespielt. Das scheitert dann im ersten Pass und dann ist der Ballbesitz direkt wieder bei Dortmund und das Spiel geht von vorne los. Das erste Mal so ist. Das haben wir in mehreren Spielen schon Themen mitgehabt. Aber unterm Strich hat die erste Halbzeit für mich gepasst. So, dann muss er zur zweiten relativ früh Terodde rausnehmen, weil er akut rot gefährdet. Ja, da muss der alte Mann da mit 34 Jahren den Aggressor spielen noch in der Mannschaft, weil Rodrigo Salazar bis zur 80. oder 79. oder so, also bis nach dem 1-0 auf der Bank sitzt, was ich in keinster Art und Weise nachvollziehen kann. Also wenn wir einen Spieler haben, der rein für solche Spiele lebt und von Emotionen zehrt, dann ist es er. Ich kann nachvollziehen, warum man ihn in dem Spiel vielleicht nicht von Anfang an bringt, weil von Minute 1, wo er auf dem Platz ist, ist er dann akut rot gefährdet, so, also von der ersten Sekunde an, und wenn das dann die erste Minute ist und nicht die 80., dann kann das halt zum Thema werden, aber 80. Minute ist viel zu spät, und man hat es bei der Hereinnahme sofort gesehen, er hat innerhalb von den 9 Minuten, die er gespielt hat, 2 Dortmunder taktische Fouls gezogen, gelbe Karten, 3 Freistöße rausgeholt, war nicht vom Ball zu trennen, also da bin ich grob nicht mit einverstanden, und auch nicht so wirklich einverstanden bin ich dann mit dem grundsätzlichen Verhalten in der zweiten Halbzeit, ne? Dann haben wir uns echt sehr weit hinten reindrängen lassen, was dann natürlich auch mit der Geduld der Dortmunder zu tun hat. Und dann ist es, wenn du halt wirklich nur noch wie so eine Handballmannschaft um den 16er rum und dich da reindrücken lässt und gar nicht mehr diese Nadelstiche setzt wie in der ersten Halbzeit, dann ist es irgendwann eine Frage der Zeit, bis dann halt mal beim 1-0 passieren 2 Fehler. Die Flanke wird gar nicht unterbunden. Da steht zwar einer, aber der nimmt die Hände hinterm Rücken und guckt mal, was so passiert. Und dann kommt die Flanke rein und weiß nicht, wenn, ich glaube, bis dahin hat Dortmund 36 Flanken geschlagen, habe ich gehört, dass du dann irgendwann mal ein Innenverteidiger falsch steht. Das passiert dann halt irgendwann, Mann. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und dann ist es aus meiner Sicht auch egal, ob dann da der Moukoko steht oder der Modest. Also ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, der Modest hätte ihn genauso reingeköpft. Bei einer Nachberichterstattung wurde das alles irgendwie so ein bisschen anders dargestellt, aber das soll nicht meine starke Sorge sein. Und so kommt dann am Ende ein 1-0-Sieg für Dortmund raus, der aus meiner Sicht dann auch nicht nur aufgrund der Zahlen, sondern halt auch aufgrund der zweiten Halbzeit und dem, was dann wirklich, also muss ja nicht immer das, was du in den Zahlen siehst, auch das sein, was auf dem Platz so wirklich passiert ist, gefühlt, dann geht das in Summe schon in Ordnung. Trotzdem hat Dortmund jetzt über 90 Minuten halt nicht die 100%igen gehabt. Ne? Also wenn das am Ende irgendwie 0-0 durchrutscht, und das war ja dann auch der wohl die angedachte Marschroute in der 70., da wurde dann ein Stürmer, ich glaube Bülter, rausgenommen und durch einen zusätzlichen Sechser ersetzt, ne? Und da ging es dann wohl die letzten 20 Minuten nur noch darum, den Punkt irgendwie mitzunehmen, und war dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen Teil des Dilemmas, dass dann noch ein Tor gefallen ist und Dortmund gewonnen hat. Geht vollkommen in Ordnung. Ich glaube, über 0-0 hätte auch keiner so richtig meckern können, ist aber nicht. Und dann, ja, natürlich hättet ihr da meckern können, aber das ist halt dann Zeckengesabbel, ne? Was soll ich dir sagen? Aber nein, also 1-0 passt, und ich verliere nicht gerne, das klingt immer so nach Verlierermentalität. Ach ja, super, haben wir nur 1-0 verloren und so. Nee, das geht mir schon auf den Zwirn, ne, weil ich glaube, mit mehr Nadelstichen in der zweiten Halbzeit, irgendwann bist du mal durch. Und irgendwann, und wenn keiner weiß, wie Terodde dann auf einmal da vorm Torwart alleine auftaucht, und scheißegal, aber wenn das Ding einmal drin ist, dann ist das Ding einmal drin. Und da haben wir halt in der zweiten Halbzeit zu wenig zu gemacht, und deswegen, ja, müssen wir uns das schon selbst zuschreiben. Aber grundsätzlich sind halt die Punkte, die wir diese Saison holen müssen, nicht zwingend in Dortmund beheimatet, ne? Oder im Heimspiel gegen Dortmund. Jetzt ja, als nächstes kommt Augsburg.
Und das ist das wichtigste Spiel, ne?
Das sowieso. Nächstes Spiel ist immer wichtigstes Spiel, aber ne, Augsburg ist noch wichtiges Spiel, weil direkter Konkurrent ist vielleicht falsch, aber gibt Mannschaften, gegen die sollte sie Punkte holen, und da gehört Augsburg aus meiner Sicht dazu, weil es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass so Leverkusens und Wolfsburg, die da aktuell hinter uns in der Tabelle stehen, dass das irgendwie noch 20 Spieltage so sein wird, ne? Irgendwann werden die auch mal aufwachen.
Wenn so ein Verein aus der zweiten Liga wieder hochkommt, dann bist du ja auch nicht direkt wieder da, wo du irgendwo vorher warst, ne? Also das werdet ihr beide eine Menge euch Gedanken drüber gemacht haben und beobachtet das gerade. Und so, das ist so was jahrelang danach noch ein Problem ist und wo es, denke ich, sehr harte Arbeit ist, wieder dahin zu kommen. Ich habe jetzt nicht genau bei Bremen oder bei den Blauen jetzt irgendwie verfolgt, welche Spieler da jetzt alle weg sind und wer stattdessen geholt wurde und was sie für Marktwert haben und dies, das, keiner, das müsst ihr wissen. Aber ich weiß, wenn man wieder hochkommt, muss man erstmal die nächsten 3 Jahre gucken, nicht wieder abzusteigen und sich überhaupt neu da oben festzumachen, oder? Das ist absolut, ja nicht einmal kurzer Ausflug und durch, jetzt sind wir wieder da und gehen wieder auf Platz 3 oder so.
Absolut. Ja. Also die Wahrheit ist, ich kann jedem nochmal jeden hier in der Runde, aber auch jedem, der zuhört, nochmal die Schalke-Doku empfehlen, die jetzt seit letzten Donnerstag draußen ist, über die vergangene Saison auf RTL Plus, ja, das ist ein Streamingdienst. Habe ich mir jetzt am Wochenende sehr reingezogen, und da siehst du nochmal sehr, sehr eindeutig, dass eigentlich alles, was da letzte Saison passiert ist, mit direktem Wiederaufstieg, was wir jetzt gerade mal wieder eindrucksvoll sehen an Greuther Fürth und Bielefeld, dass so ein direkter Wiederaufstieg absolut alles ist, aber nicht selbstverständlich, dass der eigentlich ohne Budget gegangen ist, ne? Also der war, du siehst das da noch in der Transferperiode da im Sommer, der musste, Ruven Schröder musste, ich weiß es nicht, 17, 18, 19 Spieler abgeben, transferieren mit Millionengehälter, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, kein Problem. Jochen Schneider und Vorgänger haben geregelt so, ne? Und bevor da nicht irgendwo was weggegangen ist, konntest du auch nicht wirklich was neu verpflichten, außer es war ablösefrei, ne? Und dann wussten natürlich auch die anderen Vereine, die so ein Armin Arid, den versuchen wir seit 3 Jahren oder so zu verkaufen, der wird immer am letzten Tag nochmal ausgeliehen, weil keiner will die scheiß Ablöse für den zahlen, die wir uns vorstellen, 10 Millionen. Ja, leihen wir nochmal ein Jahr, leihen wir nochmal ein Jahr und so, ne? Und, da wurde ein riesen Job aus meiner Sicht gemacht und was die Doku darüber hinaus noch zeigt, jetzt ist ja immer viel, wird er auch Schalke immer beschworen, ne? Der Kumpel und Malocha-Club und gemeinsam und Emotionen und so, aber in der Doku siehst du stellst ja dann immer die Frage, ja klar, für die Fans gilt das ja eh, aber wie tief kommt das wirklich in der Mannschaft an, ne? Wie viel bedeutet denen das wirklich, ne? Und du hattest so eine erste Idee davon, wie viel das wirklich bedeutet hat, als nach Abpfiff gegen das Aufstiegsspiel gegen St. Pauli Terodde weint auf dem Platz zusammengebrochen ist. Und du siehst im Laufe dieser Doku noch so viele andere Momente, wo du halt echt einfach sagst. Du siehst Momente, so, Punkt. Ja, ja. Du siehst Momente, wo du einfach als Schalker nur hoffen kannst, dass dieses gute Charakter-Scouting, nenne ich es jetzt mal, ne? So, dass das, was da jetzt aufgesetzt wurde, einfach in Zukunft so weitergeführt werden kann. Dass du immer eine Mannschaft stellen wirst, die sich den Arsch aufreißt und alles Mögliche dafür tut, in der Vergangenheit aufzusteigen und jetzt dann in der Klasse zu bleiben. Und wenn das aber der Fall ist, dann nimmt dir aus Schalke die Hälfte der Leute das gar nicht übel, solltest du dann doch jetzt irgendwann nochmal absteigen, was natürlich nicht das Ziel ist, ne? Aber das haben sie echt gut hingekriegt und das ist ein dünnes Brett, so, ne? Machen wir uns auch nichts vor, weil Geld verdienen wirst du die nächsten 5 Jahre auf Schalke nicht großartig können, so, was die gewisse Spielerqualitäten oder Potenzial von vornherein ausschließt. Punkt, da müssen wir auch realistisch sein. Und dann schauen wir mal wieder.
Sponsor insolvent gegangen?
Genau, ein Ärmelsponsor. Hafit ist jetzt anscheinend insolvent gegangen. Ich weiß nicht, wie viel die da lassen im Jahr und was da jetzt wegfällt und so, ne? Auch das ist ein großes Thema.
Sponsor von Essen, das wird noch kritisch, ja.
Krass,
ja,
okay.
Das könnte kritisch werden. Aber auch hier die muss man sich immer reinziehen, was da letzte Saison alles passiert ist, ne? So, du steigst ab mit einem Kader, der 3-4 Jahre vorher noch auf dem Champions League Platz stand oder ein bisschen mehr als ein Jahr vorher. Dann gehst du runter, hast gar keine Kohle, dann kommt der Russland, der Ukraine-Krieg, so, dann auch da wird relativ detailliert drauf eingegangen, auf die Entscheidung, dann sich von Gazprom zu trennen und was da noch nicht alles noch mit dran hing, ne? Also von daher schon Chapeau, was da letzte Saison gemacht wird, aber wir wissen auch, nichts ist so egal wie die Erfolge vergangener Tage. Jetzt ist neue Saison. Wir müssen in der Klasse bleiben und ich hoffe, das haut hin. Aber Toxic hat natürlich recht. Also der Anspruch kann jetzt halt nicht sein, hier, weiß nicht, irgendwie europäisch anzugreifen oder so. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch mal ein Derby irgendwie gewinnen kann. Das geht schon.
Was übrigens, du hast ja vorhin mir nochmal unter die Nase gerieben, dass wir auch mal auf Platz 18 standen, ne? Und das für etwas längere Zeit und so. Und das war auch ein sehr schneller und krasser Abstieg dann, ne? Und dann nochmal zurück zu der Frage hier von dem geilsten Fußballmoment, was ich dann einfach nur so persönlich beantwortet habe. Ich würde fast sagen, die geilste Saison für mich im Stadion war die, wo wir fast abgestiegen sind. Was natürlich bescheuert klingt, wenn man auch mal eine Meisterschaft mitgemacht hat.
Nee, klingt das gar
aber
nicht. Nee.
Das Geile war halt, ich glaube auch Dortmund, der BVB kann immer nur über die Einheit kommen, um das zu erreichen, was man halt erreichen will. Und das hat auch wieder was mit dem Kulturthema zu tun von vorhin. So, ne? Da geht's viel um Unity und da geht's viel auch darum, wenn man gerade so ein Ausbildungsverein ist, wie kann man es irgendwie wieder schaffen, dass man da nicht nur Spieler hat, die sich gerade für Manchester City bewerben wollen mit dem, was sie da machen, sondern dass da um was anderes geht und dass man eine Einheit zwischen Mannschaft und Fans und Verein und Fans und so weiter hinkriegt und dass man einen Verein hat, der für Werte steht und dass man das auch fühlt und so weiter und so fort. Und in Momenten der Niederlage merkst du das ja noch viel mehr. Und wenn du dann sowas hast, wo du plötzlich als eine Mannschaft, wo Jahre vorher immer geschrieben wurde, ja, ist ja hier jetzt wie spanische Verhältnisse, Barcelona, Real, Dortmund, Bayern und ich habe mir so gesagt, wann sind wir ja nicht Barcelona geworden? Weißt du? Also, okay, das ging ja schnell. Ich dachte, so, cool. Ich habe halt immer noch dieses Underdog-Gefühl halt gehabt und habe uns so gesehen. Und das wurde einem dann halt vor Augen geführt, dass es leider dann halt eben auch so war. Aber es wurde halt nicht gepfiffen und sich umgedreht und dies, das und bla bla bla, sondern der Trainer ist da geblieben und hat seinen Mann gestanden. Und nach jedem Spiel sind ist die Mannschaft, die gerade wieder verloren hat, für die Südtribüne gekommen. Und jedes Mal ist die aufgemuntert worden. Und man hat halt weiter zusammengestanden. Das ist nicht direkt zerbrochen, weißt du? Und deshalb, das war natürlich auch was sehr Melancholisches dann irgendwo. Aber am Ende hat man es ja auch hingekriegt, schönerweise. Ich würde wahrscheinlich vielleicht was anderes sagen, wenn wir abgestiegen wären. Am Ende hat es halt geklappt. Traurig, dass Klopp dann halt trotzdem weg war, war aber auch alles konsequent und so. Ich will nur sagen, gerade wenn es hart auf hart kommt, sieht man natürlich, ob es Dinge Bestand haben und wie viel Substanz da ist und wie viel Einheit wirklich da ist und so. Und deshalb, also das gehört phrasenschweinmäßig dann natürlich auch zum Sport mit dazu und zum Leben auch dazu, dass man halt eben auch mal auf die Fresse kriegt. Und dann kommt es halt darauf an, wie man darauf reagiert und damit umgeht.
Du, absolut. Ich gebe dir 100% recht. Gibt Sachen, die wertvoller sind als eine Meisterschaft oder ein Pokalsieg oder ein gewonnenes Spiel oder so, ne? Punkt. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen jetzt hier mit der Zeit. Nico ist schon eingeschlafen, ja?
Die Moderation bitte, Nico.
Sag mal, was du kannst. Können Sie jetzt hier mal bitte weiter moderieren, hier zum nächsten Thema, ja?
Ich habe schon so 2-3 Überleitungen gehabt an der Stelle.
Ja, glaube ich dir.
Ich habe noch ganz viele BVB-Themen, die wir hier diskutieren können.
Ja, das eine BVB-Thema würde ich als Überleitung nehmen. Jetzt? Sag mal, wo warst du denn damals bei Dortmund gegen Bremen in der 92. Minute? Schon auf dem Weg zum Parkplatz?
Das mache ich auch aus Prinzip nicht, auf dem Weg zum Parkplatz zu sein.
Beim Stand von 2:0. Ich korrigiere.
Also da kurz kommt man nach. Ja eigentlich auch schon fast nur noch drüber lachen, ne? Über Dortmund-Bremen. Also auch aus Dortmunder Sicht, weiß ich nicht. Also das ist natürlich schon extremst bitter und natürlich zweifelt man da an allem Möglichen und vor allem daran, ob man dieses Jahr dann wohl jetzt diese Mannschaft hat, auf die man jetzt so wartet. Ne? Thema Charakter und so. Soll ja nicht immer über Mentalität gesprochen werden, aber irgendwie hat man ja doch andauernd wieder einen Grund dafür. Und das war ja schon Slapstick-mäßig. Also das ist so ähnlich wie wenn, keine Ahnung, Frank Mill vom leeren Tor vorbeischießt oder sowas. Also so war das halt, wenn du gegen Bremen da halt das noch außer. Also das war auch was, wo ich mir eher dachte, herzlichen Glückwunsch Bremen. So, freut mich für euch, viel Spaß. So, wir haben uns halt so dumm angestellt, dann ist das halt so, keine Ahnung. Das, ich bin schon mit deutlich schlechterer Laune nach Hause gegangen.
Ich habe auch zwei meiner schönsten Momente der letzten 5 Jahre im Fußball sind beide mit dem Westfalenstadion zusammen, also mit Signal Iduna Park da. Auch das Pokalviertelfinale, das wir vor ein paar Jahren mal auswärts im Elfmeterschießen bei euch gewonnen haben. Pizarro macht ein Tor, Kruse den letzten Elfmeter rein. Das waren sehr epische Momente. Dieses Mal war ich nicht mit im Stadion. Aber
immer haut der Pizarro raus,
ey. Ja, genau. Aber es sind schon noch 3 Punkte, die, und das nur der kurze Werder-Block, der schnell geht, auch mit der Überleitung auf das, was oder an Annahme von dem, was du eben gerade erzählt hast, Pillow am Anfang. Die 3 Punkte sind sehr wichtig gewesen. Wenn die nicht wären, würden wir nämlich jetzt da stehen, wo Schalke steht. Und dann wird sich das ganze Bremer gar nicht so gut anfühlen, wie es sich gefühlt. Im Moment stehen wir auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte, was wir nicht sind, sondern das wird alles noch ganz schön eng und ganz schön knapp. Ich bin aber mega glücklich über den Punkt in Leverkusen und trotzdem skandalös enttäuscht darüber, dass Burke in der 93. Minute nicht diesen einen Konter reinmacht, um das 2:1 auch noch in Leverkusen zu machen. Fakt ist, und das damit kann ich den Block dieses Mal, weil wir so lange Dortmund Schalke gemacht haben, ist wirklich abkürzen. Länderspielpause und dann ist jede Woche das wichtigste Spiel, weil das wird noch eine sehr, sehr lange Saison und wir werden noch viel über Bremen reden.
Was habt ihr nächste Spiel?
Oh gut, also ich hab mir das anders angehört, ich hab das schon wieder vergessen. Ich kann das nebenbei mal ganz kurz hier, da bin ich schnell, da bin ich arschschnell.
Mönchengladbach, 1.10.
Genau. Es geht nämlich zu Hause gegen Gladbach los. Ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe, die du haben kannst gerade.
Mhm. Genau. Wenn ihr Gladbach verliert und wir Augsburg schlagen, sind wir punktgleich, ne?
Ja, genau. Aber die gewinnen ja nicht gegen Augsburg, weil Augsburg holt ja noch, ziehen ja noch in der Hinrunde noch in die europäischen Plätze ein.
Musste an Giekiewicz auf jeden Fall erstmal vorbei, ne? Und, aber wer ist dafür besser gemacht als Simon Terodde, ja?
Ja, genau. Und danach in Hoffenheim und dann gegen Mainz.
Okay.
Naja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Ich will es wirklich heute kurz machen, weil das, da gibt es nicht so viel zu sagen, außer danke für den Punkt. Ich freue mich sehr darüber, denn wir haben noch viel, viel mehr zu erzählen und wir sind schon in der XXL-Folge und Peter schreibt schon ganz hektisch in der WhatsApp-Gruppe, dass wir mal zusehen müssen, weil er muss noch wieder in die
mein Goldfisch dressieren, ja.
In die Sporthalle. Er muss noch die nächste FC-Spielverein und Bayreuth-Choreo mit anmalen und er ist der Einzige, der die gelbe Farbe mitgebracht hat. Deswegen müssen wir uns
die gelbe Farbe ist rar gerade, ne? Also gelbe Ausstatter haben gerade zu kämpfen.
Ja, komm, rüber jetzt.
Ja, genau.
Das ist der letzte große Themenblock, da gehen wir jetzt durch. So, erzähl,
ja, wo sind wir? EA.
Was ach, mal, ja, der geht schneller. EA Sports geht, oh, was habe ich jetzt gesagt?
Ja, genau.
Einen Moment, por favor. EA Sports, it's in the game. Hm? Ich habe gerade, und da halte ich mich jetzt auch mal ganz kurz, wenn das ein Satz ist, ich habe gerade festgestellt, dass ich jetzt, glaube ich, echt mich mal irgendwie auf die Hinterbeine setzen muss und mich mal mit den ganzen Änderungen in FIFA 23 beschäftigen muss, weil ich habe gerade am Rande mitbekommen, und das ist für den Ultimate Team Modus eine absolut gravierende Änderung, zumindest was der Teambuilding und die Chemie der Mannschaft im Vorfeld angeht. Ja, es hat eine gravierende Änderung, und zwar kannte so ja in FIFA 22 und in, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich in allen Ultimate Teams davor, die Position deiner Spieler verändern. Du hast, nehmen wir mal einfach ein Beispiel, einen Toni Kroos gezogen und ja gut, wahrscheinlich wolltest du ihn nicht spielen aus Tempogründen, aber angenommen, du wolltest einen Toni Kroos spielen und wolltest dann in deinem Team mit der Chemie rummachen und so, hast du ihn gesehen? Da konntest du ja einen zentralen Mittelfeldspieler durch gewisse Modifikationskarten, die du dann kaufen konntest oder in Packs drin haben konntest, die Position verändern. Du konntest aus einem zentralen Mittelfeldspieler einen zentralen Defensiven machen, bis hin zu einem Innenverteidiger oder in die andere Richtung zu einem zentral offensiven Mittelfeldspieler, zu einem Mittelstürmer, zu einem Stürmer machen. Das wird es in FIFA 23 nicht mehr geben. Jeder Spieler hat eine Stammposition und dann, ich bin mir gerade noch nicht sicher, weil ich es gerade echt nur am Rande gehört habe, eine oder vielleicht sogar zwei oder drei weitere Positionen, die er bekleiden kann, und darauf wird es dann aber limitiert. Ne? Also heißt, du hast nicht mehr irgendwie, du hättest theoretisch, wenn du es wollen würdest, aus welchem Grund auch immer, hättest du einen Innenverteidiger zu einem Stürmer machen können, indem du immer wieder eine neue Position-Change-Karte draus machst. Ne? Also machst du einen Innenverteidiger, einen zentralen Defensiven, dann zentralen Mittelfeld, dann zentralen Offensiven und so weiter und so fort. Das wird in FIFA 23 nicht mehr möglich sein, sondern es gibt vorgeschriebene Positionen, auf denen du die Spieler einsetzen kannst. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das was mit den Stats, mit den Stärken und den Fähigkeiten der Spieler macht, wenn du sie auf andere Positionen einsetzt, ob sich da noch was verändert hat. Klang gerade irgendwie mit einem Ohr so, kann ich aber heute noch nicht zu 100% bestätigen. Versprochen, nächste Woche Montag, ja klar, da bin ich auf jeden Fall noch hier. Bis dahin habe ich mich da mal schlau gemacht und bring mal ein Roundup über die wichtigsten, gravierendsten Änderungen in FIFA 23 mit. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich mich da zeitlich reinfuchsen soll, aber irgendwie wird das schon klappen.
Das war's. Danke kurz für dieses kleine Intro in das, was nächste Woche folgt.
Inshallah.
Wir freuen uns alle auf das, was da kommt. Toxi, bist du eigentlich FIFA-Zocker?
Nee.
Ein Glück. Deswegen bist du nämlich jetzt hier gerade eingeschlafen. Deswegen holen wir dich nämlich jetzt wieder raus aus der Lethargie und sprechen.
Kein Wort verstanden.
Ja, genau. Und sprechen über den Moment der Woche. Hast du den wahrgenommen? Wir fassen das ganz kurz zusammen. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Ein hitziges Duell. Fast mehr auf der Tribüne als auf dem Platz mit zweierlei Punkten. Das eine ist Marco Rose als Trainer, kommt zurück nach Gladbach und kriegt auf den Arsch. Als Leipzig-Trainer verliert 3-0. Die Fans auf der Tribüne hauen zwei Banner raus und beleidigen Max Eberl als Hurensohn und dass er, sind ein bisschen sauer auf ihn, dass er ja offensichtlich nach Leipzig wechselt, was er denn ja auch jetzt getan hat. Also jetzt ist es offiziell raus, Er wird im Dezember da sein. Das ist so ein bisschen unser Moment der Woche. Was hat das mit dir gemacht? Das ist Quatsch. Aber welche Meinung hast du zu solchen Äußerungen?
Wenn auf der Tribüne solche Banner hochgehalten werden?
Ja, in Bezug auf den, also wenn du, stell mal vor, du bist Max Eberl.
Ja, also bei Dietmar Hopp musste man sich das ja dann manchmal auch schon fragen, ne? Und ich fand, also man muss ja auch immer gucken, also ich versuch's mal darüber zu beantworten, weil kriege ich vielleicht die Kurve, um mich dann in den Gladbacher reinzuversetzen. Man hat ja jetzt auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung als Fußballfan, um gegen die Sachen, die es gibt eindeutig sehr, sehr viele Sachen, die in dem der Fußballindustrie verkehrt laufen. Haben wir ja schon mal einfach kurz drüber gesprochen. Mhm. Ne? Und die auch vieles von dem kaputt machen, was man selber daran geil findet, was beim in meinem Fall Fußballkultur ist und im Fall von vielen anderen vielleicht auch. Ne? Was ja oft einfach als so eine dumme Romantik oder sowas abgetan wird, aber weiß nicht, Romantik. Ich war ja gar nicht 1958 auch schon im Stadion, als irgendwie der BVB mit 110 Fans nach Bremen auswärts gefahren ist und es noch keinen ausgewiesenen Gästeblock gab oder sowas. Ne? Sowas hört man sich von alten Leuten am Bierstand an. Aber
wo warst du da, ist die Frage.
Das weiß ich auch noch nicht geboren. Ich weiß auch nicht, in welchem Jahr sowas war. Aber so Storys gibt's ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, vieles läuft dann aus der Sicht von einem verkehrt. Man ist auch so ein bisschen machtlos, was das angeht. Es gäbe sicherlich Mahatma Gandhi-mäßig bessere Demonstrationsmethoden, als immer zu versuchen, bei den Beleidigungen noch einen draufzusetzen und irgendwie noch ekelhafter zu werden. Aber man hat vielleicht irgendwie das Gefühl, dass es eine abschreckende Wirkung hat, wenn man sich so asozial und ekelhaft verhält, was ja dabei eindeutig der Fall ist. So. Und dann äußert sich das halt so. Deshalb kann ich das dann nachvollziehen, so wenn es sowas gibt. Ja, und was ich da sagen wollte, ist, wenn ich jetzt über die Dietmar Hopp-Debatte beim BVB beispielsweise nachdenke, wo man ja sowas Ähnliches hatte und das dann so übertrage, denke ich mir, ja, okay, wenn du jetzt irgendwie Gladbach bist und da wurde gerade was Geiles aufgebaut und plötzlich ist dein Trainer und dein Manager sind plötzlich bei Leipzig, ne, die halt Red Bull sind, so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dich gerade abgezogen fühlst und verraten fühlst und dass du dich dann auf so eine Art und Weise dagegen wehren willst. Was nicht heißen soll, dass Rechtsstaatlichkeit nicht auch im Stadion gelten sollte. Also genauso wie es vielleicht Beweisführung und Urteil bedürfen sollte, um Stadionverbote auszusprechen oder sonst was, ist auch da. Also wenn eine Beleidigung ist, eine Beleidigung. Und das kann auch gerne im Stadion gelten. Von mir aus können auch Leute, die Hurensohn schreien, dann wegen Vergewaltigung, wegen Beleidigung angeklagt werden oder sonst was. Also wäre irgendwie konsequent. Also was ich sagen will ist, ich finde es auf der einen Seite total schwer. Würde nicht sagen, das ist Fußballkultur und freie Meinungsäußerung. Jede Beleidigung muss erlaubt sein. Beleidigungen müssen dabei genauso wenig erlaubt sein. Niemand muss sich solche Beleidigungen gefallen lassen. Die beiden Ex-Gladbacher müssen sich das nicht gefallen lassen, haben das vielleicht auch nicht verdient. So, was ich nachvollziehbar kann, nachvollziehen heißt ja nun nicht, ist damit zwangsläufig zu rechtfertigen, ist, dass man vielleicht zu diesen ekelhaften Methoden aus einem Gefühl der Machtlosigkeit herausgreift. Könnt ihr das nachvollziehen?
Mhm. Absolut.
Hallo, deine Meinung? Erstmal zu den Bannern und zu Max Eberl.
Wird er überleben?
Ja, ne?
Wird er überleben? Also ja. ich kann zu dem, was Toxic sagt, eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ne? Also da zeigt in erster Linie eins, dass der Mensch oder die Menschen, Max Rose oder ne, okay, die Spruchbänder waren in Richtung Max Eberl gerichtet. Also bleiben wir auch bei ihm. Dass der Mensch, Max Eberl, diesen Leuten, die da solche Sachen schreiben und ihren Unmut so kundtun, auf schon eine ziemlich drastische Art und Weise, denen ist der Mensch Max Eberl alles andere als egal. Verstehst du?
Mhm.
Das ist jemand, der für die einen sehr hohen Wert, einen sehr hohen Stellenwert hatte. So. Weil wenn der denen egal ist, dann kommt so eine Reaktion nicht. Das heißt auch wieder nicht, dass jede Beleidigung und jede Beschimpfung dann am Ende okay ist oder so, ne? Aber du kannst dann halt auch mal von der Seite sehen, wenn da jetzt irgendein Sportdirektor gegangen ist, keine Sau interessiert, da kommt nie ein Spruchband oder so, ne? Das soll jetzt nicht als so aufgefasst werden, dass solche Beleidigungen Kompliment sind, aber das zeigt halt auch mal, wie wichtig Menschen der Fußball ist, wie wichtig Identifikation mit dem Verein ist, Werte, die vermittelt werden, und da müssen wir auch bei der Wahl bleiben, die hat Max Eberl jahrelang vermittelt und auch auf eine glaubwürdige Art und Weise. Ich persönlich habe auch mit der Ohren geschlackert, als ich gesehen habe, der geht jetzt ausgerechnet zu Red Bull. So, Punkt. Ja. Da habe ich einen Tag lang mit der Ohren geschlackert. So. Ja. Und dann kann ich ehrlich gesagt verstehen, dass dann solche Extreme dabei rumkommen. Ob ich die gut finde oder nicht. Aber am Ende ist es Fußball und da geht's nun mal um Emotionen. Und ich glaube, dass den Fan, den man sich da gerade wünscht und den man sich da versucht hinzuerziehen, davon gibt nicht viele. Und wenn nur noch die im Stadion kommen, dann ja, hast vielleicht das Stadion voll, aber dann weißt du auch, was mit der Stimmung ist. Ne? Also diese Emotionen im Fußball, von denen wir reden, die schlagen halt in beide Richtungen aus, ne? Und du musst halt gucken, dass du in der einen Richtung eine gesunde Grenze findest. Weil frag mal Marc Uth, der lacht sich kaputt über so ein Prospekt, über so ein Plakat.
Frag mal den Ralle.
Ja, ja. Nein, ernsthaft. Ne? Also das wurde auch in der Doku nochmal ganz groß thematisiert und das war wohl dann doch schon alles ein bisschen kritischer, als wir das vielleicht so am Rande mitgekriegt haben und so. Ne? Also der lacht sich kaputt, Marc Uth, über so einen. Der wurde gejagt, Uma Arena, Uth, Uhrensohn, die waren direkt hinter dem Mann, die wollten den ficken, weil weißt du, wie ich meine. So, da ist ganz klar eine Grenze überschritten. Ich weiß es nicht, ob wir wegen so einem Spruchband da irgendwie einen großen Max machen müssen. Auch wenn das sicherlich, das kannst du kacke finden und geschmacklos, aber ich weiß es nicht. Also.
Und da kommen wir.
Ja,
dann sag noch, ich will sonst eigentlich den Typ der Woche schon mal einläuten, weil das nämlich die Grundsatzdiskussion sind, an der wir jetzt sind. Typ der Woche hängt mit dem Moment der Woche zusammen und das ist Patrick Ittrich. Wir haben ja hier viele Diskussionen und unsere WhatsApp-Gruppe will ja seit 4 Wochen Max Eberl zum Typ der Woche machen. Der wird auch noch oft genug Typ der Woche, glaube ich, mit dem, was da passiert wird, bin ich mir ziemlich sicher, inklusive dem Eröffnungsinterview, das er geben wird, wenn er dann in Leipzig ist erzählen wird, warum er da ist. Da wird es auch nochmal knallen. Deswegen ist es Patrick Ittrich geworden, der im Spiel, und jetzt müssen wir kurz ausholen, den 3-Stufen-Plan eingesetzt hat. Stufe 1 davon heißt, wenn im Stadion etwas ist, und da geht es um rassistische Beleidigung, von dem man sagt, dass es dass dagegen vor, dass sowas passiert, kann dieser Plan eingesetzt werden. Spiel unterbrechen, erste Stufe. Sieh zu, dass du das wegmachst. Stufe 2, Mannschaften gehen rein, Stufe 3, Spiel wird abgebrochen. Ist ausdrücklich nicht für Beleidigungen vorgesehen. Mhm. Patrick Ittrich hat es aber trotzdem angewendet. In Form von Spielunterbrechung und seht zu, dass das da wegkommt durch Stadionansage, sonst wird das Spiel hier eventuell abgebrochen. Das heißt, ein direkter Eingriff, der, und ich glaube, das sind 3 Sätze, die ich erstmal vorweg dazu gebe. Wir haben jetzt Patrick Ittrich hier in diesem Podcast kennengelernt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit dem unterhalten. Das ist ein funzgerader Kerl mit einem sehr großen Moralkompass, aber auch mit einem sehr großen Schiedsrichterherz. Ja. Und lebt, glaube ich, beides zu 100%. Und entsprechend kann ich aus der Person Patrick Ittrich voll verstehen, warum der so reagiert, weil er sagt, nee, das geht nicht. Das ist meine Moralinstanz, die ist da an der Stelle überschritten. Punkt. Deswegen muss ich hier als Schiedsrichter in diesem Spiel ein Statement setzen. Hat dann davon gesprochen, dass es hier auch keinen rechtsfreien Raum im Stadion gibt. Und da geht dann die Diskussion los. Dürfen das überhaupt Fans machen oder wollen wir die nicht mehr haben, Pelle, was du eben schon meintest?
Ja, da geht's halt hin, ne? Da geht's halt hin. Man versucht gerade in vielleicht auch noch anderen Teilen der Gesellschaft, dann bleiben wir bei Fußball, einen Fußballfan zu formen, der, ja, den es vielleicht halt gar nicht so oft gibt, ne? Also, aber konzentrieren wir uns auf seine Aktion. Also, ja? Wollt einer was sagen?
Ja, ich. Ja, aber ich wollte ja nicht unterbrechen, sag ruhig zu Ende, wie du willst.
Ja, der dauert ein bisschen länger jetzt. Wie du schon sagst, also du kennst ihn noch eine ganze Ecke besser als ich. Ich hatte ihn ja einmal im Podcast und hab auch das, ich hatte ja mit ihm ein kurzes Scharmützel aufgrund einer Entscheidung von 2 Wochen vorher, nicht von ihm, von einem anderen Schiedsrichter so. Ich gesagt habe, kannst du mir mal erklären, ob das wirklich so ist? Und bevor ich den Sachverhalt geschildert hatte, hat er schon gesagt, ja, das ist so. Ne? So, und da merkst du dann halt auch das Schiedsrichterherz. Und ich glaube, wenn du das auf einem professionellen Niveau in der Bundesliga machen willst, dann brauchst du das auch. Und ich unterstelle ihm da ausschließlich gute Absichten in der Aktion, die er da gemacht hat, aber ich bin auch ein Riesenfreund von, wenn wir Regeln haben, dann gelten die. Wenn wir die Regeln doof finden, dann können wir die gerne ändern, aber solange wir die Regeln da sind, gelten die. Und da hat er das Spiel nicht zu unterbrechen, auch wenn er das gerade mal moralisch für richtig hält. Ich persönlich in der Fankurve, ich weiß nicht, ob ich dann ich weiß nicht, wie dann so eine Entscheidung getroffen wird, wir nehmen jetzt hier das Plakat runter oder so, ne? Keine Ahnung, aber also mich hätte er damit nicht, bei mir hätte er damit vielleicht eher das trotzige Kind geweckt. So, was willst du mir erzählen jetzt? Mach deinen Job, pfeif dein Spiel. So,
ziemlich,
und das kann er
ziemlich nicht sicher hätte, dass wäre der trotzige Pilot aber rausgekommen.
Ja, absolut, sag ich ja auch. Ne? Und soll er sich auf seinen Job konzentrieren? Den kann er nämlich richtig gut. Weil ich und da knuffe ich da an, was ich gerade gesagt habe. Also, wir müssen halt schaffen, und das ist bei so einem Thema wie Beleidigung, ne? Also, jetzt müssen wir uns mal vor Augen halten, wie oft, was ist denn eine Beleidigung? Arschloch ist schon Beleidigung. Wichser ist Beleidigung. Wollen wir deswegen jetzt anfangen, Spiele zu unterbrechen? Oder machen wir das erst bei Hurensohn? Wo machen wir das? Wir haben eine relativ klare Linie und die finde ich gut. Bei Rassismus, Diskriminierung, da soll das angewendet werden. Noch ein nöcher Punkt. Und da einigen wir uns ja auch alle drauf. Ne? Aber ob da jetzt auf dem Plakat steht Hurensohn und auf dem anderen Plakat steht, du bist ein charakterloses Arschloch, das nochmal, das kann keiner gut finden. Aber ich finde, wie gerade schon gesagt, also Emotionen gehören zum Fußball dazu und die schlagen in beide Richtungen aus. Und wir müssen da irgendwie anfangen, dann vielleicht an besseren Grenzwerten oder so zu arbeiten. Wobei ich, ey, machen wir uns nichts vor, ganz ehrlich, wie lange gehen wir im Stadion? Seit 20 Jahren, wenn der gegnerische Torwart der Auswärtstorwart vor der, ihr wisst, ne, Toxic lacht schon. Wenn der gegnerische Torwart vor der Kurve der Gästefans steht und zum Abschlag anläuft, wissen wir alle, oh, Arschloch, Wichser, Hurensohn. Da hat keinen interessiert, der hat noch nie einen Schiri gemacht. Da hat noch nie ein Schiri gesagt, so, das dürft ihr jetzt nicht mehr sagen. Und das soll auch kein Schiri sagen, weil das gehört nun mal zum Fußball dazu, aus meiner Sicht. Ich finde das vielleicht nicht gut, jemanden, so, und ich habe auch, wir haben damals, Nico, erinnerst dich noch an den Typ, der im DFB-Pokal, ich weiß nicht, irgendeine Zweitliga-, Drittligamannschaft, der ein Interview nach dem DFB-Pokalspiel gegeben hat und da stand einer auf der Tribüne, der hat seine Familie beleidigt und dann ist er hochgegangen und wollte ihn wegschmieren. Weißt du noch? Der wurde dann gesperrt.
HSV gegen Dresden, glaube ich, ne, oder?
Irgendwie so eine Nummer war das, genau. So, und da hatten wir die Diskussion halt schon mal, ne? Und so, da habe ich festgestellt, das ist halt immer was anderes, zumindest gefühlt, ob da jetzt eine ganze Kurve irgendwas hinterher schreit, wo du dir denkst, gehen wir nicht auf den Sack, wir holen jetzt hier die 3 Punkte aus, dann könnt ihr schreien, bis ihr grün seid. Oder ob du jemandem gegenüberstehst ins Gesicht und sagst, du Hurensohn. Das ist halt ein gefühlter Unterschied, ne? So, und wir lassen da, glaube ich, eine Komponente in der ganzen Diskussion, lasse ich gerade nochmal außen vor, die hole ich jetzt aber gerne rein. Das ist ja auch so ein Stück weit so ein bisschen, wie soll ich nennen, eine Bevormundung von Max Eberl, ne? So, du musst jetzt mal einen Schritt weiter denken. So, jetzt weiß Max Eberl genau, was er da gemacht hat. Und Max Eberl ist nicht dumm, der weiß genau, welche Reaktionen ihn darauf erwarten. Und die wird er einkalkulieren, ob die schön sind oder nicht. So, dafür ist er erwachsen genug und intelligent genug. Und jetzt spielen wir das mal weiter und die Fans sagen, du kannst mich am Arsch lecken, ich nehme mir kein Plakat runter. Und am Ende liegt dann der Ball, hat Max Eberl mit seinem Wechsel etwas verursacht, indirekt aber auch mit verursacht, dass ein Spiel abgebrochen wird. Wenn ich Max Eberl gewesen wäre, ich hätte gar nicht gewollt, dass der den sagt, nimmt der Plakat runter. Ich bin ein erwachsener Mann, ich weiß doch, was ich mache und dann kann ich auch mit dem Gegenwind umgehen. Punkt, fertig, aus. So, also ich weiß nicht, ich fand die ganze Aktion, auch wenn sie ausschließlich gut gemeint war, fand ich sie ehrlich gesagt fehl am Platz. Weil wenn jetzt das nächste Mal ein Handelfmeter irgendwie oder irgendeine Entscheidung, die regelkonform ist, aber der Schiedsrichter denkt sie insgeheim, ja, aber ich finde persönlich die Regel gar nicht so geil, dann geht er auch nicht hin und sagt, na, dann gebe ich jetzt den Elfmeter nicht oder gib hin. So, also Regeln gelten und wenn wir mit den Regeln nicht einverstanden sind, dann müssen wir sie ändern, so dass sie passen. Und das ist auch sicherlich beim Thema Beleidigung halt absolut nicht einfach. Wo ziehst du da die Linie? Aber ich finde, so ist es halt.
Es würde auch zu weit gehen, diese Regel einzuführen, dass die für Beleidigungen gilt. Es macht schon Sinn,
einen
Unterschied zwischen Beleidigung und Diskriminierung zu machen. Ich habe auf der Rückfahrt von meinem 96. Geburtstag dazu was im Radio gehört. Irgend so ein Schiedsrichter-Experte war da, der wurde dann auch gefragt, aber war das denn jetzt schon Diskriminierung? Und er ist dann ausgewichen und hat zum 18. Mal gesagt, niemand will sowas sehen im Stadion. Und ich dachte mir mal, wer bist du eigentlich hier für die ganze Menschheit zu sprechen? Weil es gibt ja so, wie gesagt, diese ganzen sogenannten Fußballexperten, die mal von sogenannten Fans sprechen beim Doppelpass, wo ich mir mal denke, ich weiß nicht in welcher, also ihr lebt in so einer Spieler- und Funktionärsbubble seit 35 Jahren, aber ihr habt nichts mit dem zu tun, was meiner Meinung nach eigentlich Fußballkultur ausmacht und Fußball ausmacht und ihr habt eure Daseinsberechtigung nur, weil es diese Kultur drumherum gibt, würde nämlich ansonsten niemanden Scheiß interessieren, wie ihr hinter dem Ball herrennt. So, wenn es nicht eine viel größere Bedeutung für uns alle hätte, die weit darüber hinausgeht. So, und es deshalb, also zum einen, natürlich ist das keine Diskriminierung, weil wer wurde denn da diskriminiert? Prostituierte oder wo war die Diskriminierung? Das muss man schon auch unterscheiden, auch gerade deshalb, um deutlich zu machen, was der Unterschied eigentlich dazwischen ist, um das andere nicht zu verharmlosen. Ja, wenn du die ganze Zeit offenen Rassismus oder sonst was da hast und man dann zu gravieren, dann sagt so, das Spiel findet einfach nicht weiter statt, ciao, so, okay, finde ich richtig. So, und wenn man die Regel dafür macht, dann sollte man sie auch nicht nächste Woche auf Beleidigungen anwenden, wenn man gerade Bock drauf hat. Und ich finde nicht, dass Pillard meinte gerade auch so, ja, es gehört irgendwo dazu und so weiter. Einerseits ja, aber ich finde auch so, ey, im Endeffekt, überleg dir doch, was du im Stadion rufst und was du sagst und sonst was. Ja, das ist ja, das Stadion sind ja voll natürlich von Leuten, die unter der Woche sich überhaupt nicht so verhalten, aber im Schutz der großen Gruppe und mit diversen Plexiglasscheiben zwischen einer und der anderen Seite haben sie alle dicke Eier so und oder große Eier. Und so, also wenn du das so sagen willst, dann meine es auch so und dann steh von mir aus auch zu den Konsequenzen, das finde ich schon in Ordnung, aber ich finde nicht, dass es ein weiteres, dass dieses Mittel bei jedem scheiß Spieler abzubrechen, wenn wieder jemand meint, das will aber doch jetzt hier niemand sehen, Und damit dann, also das wäre sehr, sehr gefährlich. Weißt du, es gibt schon genug Methoden der Fandrangsalierung. Da brauchen wir nicht die weitere dazu, dass der Schiedsrichter, noch wenn er zwischendurch hört, da hat eine Beleidigung stattgefunden, dann das Spiel abbricht oder unterbricht oder sondern was macht. Also dann findet halt eine andere Möglichkeit dazu. Jeder, der, wenn einer einen anderen Hurensohn nennt, soll er sich dafür gerade machen, so, wenn es dazu kommt, ist in Ordnung. Aber dafür brauchen wir nicht noch unbedingt die Methode. So, weißt du? Ja. Und plus, ja, geht's ja auch schon wieder in die falsche Richtung, weil wir können ja auch lieber dann darüber reden, warum das eigentlich Leuten auf den Sack geht. Warum riecht die das denn so auf? Und das ist ja was, das hat Pillard, glaube ich, gerade auch schon dazwischendurch gesagt, du hast gesagt, dass du da einen Tag mit den Ohren geschlackert hättest, weil man ja das Gefühl hatte, dass Eberl für was anderes steht, ja? Und, absolut. Wir leben ja alle von dieser Illusion, das, was wir immer reininterpretieren im Fußball oder was wir de facto als Fußballkultur leben, dass das irgendwo eine Realität wäre. Ja, um hier noch mehr Monolog rauszupacken, weil man das ja hier scheinbar darf. Mal für mich ist neben Hip-Hop-Kultur BVB super wichtig für meine Identität und für mein Leben. Was übrigens was ist, wo sogar der blaue Pillard ja auch noch was mit zu tun hat. Denn guck mal, ich bin irgendwann nach der Schule aus dem Ruhrgebiet weggezogen. Gerade dadurch, dass ich weggezogen bin, hat so meine Heimat noch eine höhere Bedeutung für mich bekommen. Und verkörpert hat das für mich der BVB, wo ich jedes Wochenende zu den Spielen gefahren bin. So, weißt du? Und das war für mich Identität. Und da habe ich viel mich selber drin gesucht und Antworten, wer ich bin, selber gefunden und so weiter und so fort. Und das gleichzeitig zu dieser Zeit als junger Rap-Journalist, dann habe ich viel über alles berichtet, was an Rap aus dem Ruhrpott kam, und dazu gehörten unter anderem auch Snagger und Pillard, unter allen voran Snagger und Pillard. Ne? Und da, in eurer Musik war das genauso. Ja, also da hatte Fußball genau die gleiche hohe Bedeutung. Und es war zwar der falsche Verein, aber das hat es ja mit da drin auch so bestätigt, weißt du? Deshalb hast du sogar auf eine witzige Art und Weise, hast du in meiner BVB-Geschichte dann ja sogar einen Platz, auch wenn du nie haben wolltest. Weißt du? So. Und mit dieser Bedeutung, die das für einen hat, jetzt kommt halt so ein Eberl und nährt diese Illusion, dass es um mehr gehen würde als um irgendwas. Und dann geht er aber zu Leipzig, zu Red Bull. So, weißt du? Dass man da einen Hals hat, das ist was ganz anderes als bei Rose. Marco Rose kommt aus Leipzig, ist jetzt ein Trainer in Leipzig, halt bei Red Bull und nicht bei Lok Leipzig. Aber so, ne, bei Dortmund haben wir ihn leider irgendwie dann gehen lassen und gesagt, nicht mehr den Glauben daran gehabt, dass das noch was gehen würde. Jetzt ist er halt in Leipzig, okay, alles Gute. Bon Chance, so, ne? Aber dass das dem bei Eberl auf den Sack geht, ist doch ganz klar. Und dass die dagegen was sagen, ist auch ganz klar. Und die können jetzt auch Kerzen anzünden vorm Stadion oder so, aber das ist dann halt die Art und Weise, wie das dann halt stattfindet, ne? Ja, und so absolut. Ja, natürlich muss man andersrum sagen, du meintest vorhin auch so, davon stirbt ja einer nicht und so weiter und so fort. Natürlich muss man gucken, dass man da nicht so eine Art so Shitstorms zu so Massenmobbing oder sonst was werden, weißt du, man muss auch daran denken, so, dass man Menschen nicht zerstört und fertig macht und das vielleicht so und so weiter und so fort. Wie gesagt, und wer Hurensohn sagt, sollte sich vorher drüber nachdenken, was das, also, ne?
Absolut.
Dann steh dazu und so und geh nicht ins Stadion und tu so, als könntest du da aus Spaß jeden rumbeleidigen, wie du Bock hast, und das hätte keine Konsequenzen. Alles auf jeden Fall, deshalb sollte auch gerne was gegen getan werden, aber ja. Wie gesagt, nicht unbedingt ein Drangsalierungstool mehr.
Ja. Was ich vor allem gedacht habe, war, ob jetzt dieses Banner und diese Aktion so herausstechend war aus allen Bannern, die wir bisher hatten, dass das eben zu diesem Exempel führte, dass man eine Spielunterbrechung hat. Und also korrigiert mich, aber ich würde behaupten nicht, ne?
Nee, nee, gar nicht. Aber nochmal, ich glaube, wir sprechen ja dann anscheinend doch alle eine Sprache. Das war sicherlich gut gemeint, aus sehr löblichen und ehrvollen Gründen, aber halt ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Zumal es ja auch durchaus heute schon Konsequenzen gibt für eventuell Spruchbänder oder Fehlverhalten oder übertriebenes Fehlverhalten von Fans. Ne? Also ist ja nicht so, dass man da komplett ohne Mittel dasteht.
Hier wollte ich gerade sagen, es gibt eine ganze Sache, ich habe euch hier zugehört, ich kann bei allem zustimmen, deswegen brauche ich nicht viel von dem wiederholen. Rechtsfreier Raum wurde gesprochen. Den gibt's ja gar nicht. Weil wenn Max Eberl, und das konnte auch Dietmar Hopp, wenn ich der Meinung bin, das ist Tatbestand einer Beleidigung, dann kann ich herausfinden, dann mache ich eine Anzeige und dann kann ich auch ziemlich schnell herausfinden, wer diese Personen waren, die das gemacht haben. Und dann kann ich dementsprechend dagegen vorgehen. Und wahrscheinlich, ich hätte mich echt gerne mit Patrick mal drüber unterhalten. Und er hat bestimmt an dem Punkt eine andere Wahrnehmung, aber ich hätte gesagt, das ist nicht Patrick Ittrichs Aufgabe, dafür zu sorgen, Max Eberl zu beschützen. Das ist ein Multimillionen Manager des Personen des öffentlichen Lebens, der eine Entscheidung trifft, die, Klammer auf, ich persönlich mir gerne mal erklären lassen möchte und die nicht heißt, dass er nicht vorher 20 Jahre mit Leib und Seele Borussia Mönchengladbach gewesen ist, Klammer zu, er aber selber entscheiden muss, ob das bei ihm eine Thin Line überschritten hat oder nicht. Und das hat Dietmar Hopp gemacht mit wedelnden Fingern und einem ganzen Stadion, das ihn beschützen sollte, weil die bösen Dortmund-Fans waren, glaube ich, ne, weil die ein bisschen übertrieben haben. Aber Kirche im Dorf lassen. Trotzdem, und das ist noch die letzte kleine Undirting dabei, bin ich dann immer noch Team Giekiewicz. Und ich weiß bis heute nicht, was Bremen gemacht hat. Was die Bremen, und ich bin Bremer, ne? Und die Werder-Fans werden ihnen irgendwie was gesagt haben. Und dann fängt er an und macht, was? So, was wollt ihr von mir? Nur menschlich und nein, nicht fördernd, sondern älter. Ich glaube, es ist mittlerweile so eine Energie in den Stadion, dass der auch einfach mal das Recht hat, sich und seine Familie die ganze Zeit beleidigen zu lassen.
Warum soll er das Recht denn auch nicht haben?
Also, ja, genau. Absolut. Natürlich, ja, weil die Öffentlichkeit da ja auch gesagt hat, oh, er müsste deeskalierend agieren, warum macht er die, oh, das ist aber,
Wäre toll, wenn er da so der super Profi ist, dass er das hinkriegt und so weiter und so fort, aber er hat ja jedes Recht dazu, weißt du, also er ist ja der beleidigt wurde und sich da gewehrt hat, ist so richtig, ist doch cool.
Man muss sich halt auch einfach mal bewusst werden, dass auch von noch so routinierten, professionellen, erwachsenen Menschen, manchmal knallt halt eine Sicherung durch und da ist gar nichts passiert, ne? Da ist gar nichts passiert. Da hat er einmal so, was ist los hier, haha, guck mal ich hier. Und dann sind ein paar über den Zaun gesprungen und haben gesagt, hör mal, du komm dir gleich dahin, du. Und dann war das Thema vorbei. Da ist gar nichts passiert. Mhm. So, also Mund abputzen, weitermachen.
Ist ja auch egal, wie viele Millionen so ein Spieler verdient, der muss sich ja nicht beleidigen lassen.
Nee, absolut. Das ist dann, genau.
Ob er auf die Art was dagegen tun kann, du kannst dich nicht mit so einer ganzen Tribüne boxen, ne? Und das ist dann wahrscheinlich nicht schlau, nicht förderlich und so weiter und so fort. Aber das Recht, dir das nicht gefallen lassen zu wollen, hast du natürlich.
Es gibt nur einen in diesem Fußballzirkus, der sich mit dem ganzen Stadion boxen darf, in meinen Augen. Und das ist José Mourinho.
Oh, was?
Und der
hat gute Chancen. José Mourinho gelandet.
Ja, das sind Überleitungen, mein Freund. Das sind Überleitungen. Und es wäre mein Fundstück der Woche gewesen, wenn Peter nicht noch mit was anderem kommt. Denn José Mourinho hat am Wochenende rot gekriegt, weil sein Stürmer eine Schwalbe gemacht hat. Was? Und er so sauer darüber war, dass er dem Schiedsrichter an die Gurgel wollte, weil der hat nicht gepfiffen. Und dann war er so auf, dass er, also, José Mourinho, der gute Alte. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt, was das angeht, was die Emotionen angeht, gibt es eigentlich keinen, der die mehr spielt. Also mehr gambelt, sondern nicht spielt, sondern ihr wisst, was ich meine, ne? So gambelt als José Mourinho. Und an der Stelle hat er wohl einen Tick übertrieben, hat rot gekriegt, ist jetzt erstmal gesperrt. Das wäre mein Fundstück der Woche. Aber Peter, ich glaube, du hast ein anderes, oder?
Genau, aber ich meine, es kommt auch mit Empfehlungsschreiben von Pillow. Und zwar geht's um Todibo. Den kann man kennen, der hat bei Schalke gespielt. Weißt du, wann es war, Pillow? Ich glaube, ich guck mal gerade nach. Ja, 2020. Ab dann wieder Barcelona und jetzt endgültig bei Nizza. Und Nizza kann man gerade kennen, weil die spielen mit Köln in der Conference League Gruppe. Und dort hat er es geschafft, sich die schnellste rote Karte in der Geschichte des französischen Fußballs zu fangen. Toxic, wie viele Sekunden hat er gebraucht? Was würdest du schätzen?
Sorry, ich war gerade hier nicht auf Empfang geschaltet.
Ja, der ist schon wieder Releases, der ist schon wieder hip-hop.de Releases
feiern. Ich moderiere gerade die schnellste rote Karte in der Geschichte des französischen Fußballs an.
Woher soll ich die das denn sich, nicht wissen?
Todibo ja, gefangen jetzt
Wie viele Minuten waren es oder Sekunden?
Die schnellste rote Karte, das kann man ja wohl locker in der ersten Minute schaffen, eine rote Karte. Das schafft man nach 23,7 Sekunden.
Er hat 9 Sekunden gebraucht.
9, wow.
Respekt. So 3-4 Ballkontakte des Gegners. Schon ja, gut, ist richtig, ne? Stark. Richtig stark.
Direkt beim Anstoß mit beiden Beinen rein.
Nee, die Gegner haben, also erstmal, die Gegner haben Anstoß. SCO Angers, würde ich es aussprechen. Kombinieren sich vor den 16er. Und dann läuft ein Angreifer eigentlich so, ich würde nicht sagen, so mit halber Not aufs gegnerische Tor eben zu. Und Todibo denkt sich, den bringen wir mal schnell zu Fall. Er sagt, er kann die rote Karte nicht nachvollziehen. Ich würde sagen, gelbe hätte man schon geben können. Da waren nur noch 2 Abwehrspieler davor. Aber ja, geht in die Geschichte ein als schnellste rote Karte aller
Geile
Zeiten.
Situation im Stadion auch. Egal auf welcher Seite man steht, das ist auf jeden Fall krass. Wenn du dich da gerade so, ne, wenn du gerade gerafft hast, ach, es geht los und zack, ist schon die erste rote Karte. Nicht schlecht.
Favre ist Trainer da gerade und war auch nicht zufrieden mit der Performance seines Teams, die dann auch schlussendlich 0-1 verloren haben.
Ja.
Ein schönes...
Ja. Habt ihr die, wo wir gerade noch bei Mourinho waren, die Geschichte auf dem Schirm, die der mal im Interview erzählt hat mit Mario Balotelli im Champions League Spiel bei Inter Mailand damals noch?
Nee.
Also auch so eine ziemlich geile Anekdote. Also der hat einige in mehreren Interviews erzählt, aber das ist noch meine Lieblingsanekdote. Ja, war halt Champions League, K.O.-Spiel, Rückspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen. Und die Situation war wohl so, dass Diego Milito, der damals noch da war, irgendwie verletzt war und Mourinho hatte halt nur noch einen Stürmer und der hieß Mario Balotelli. Ne? So, und dann lief das Spiel halt irgendwie so. Oder nee, ich glaube sogar, Milito hat sich dann verletzt nach 20 Minuten und dann hat er Balotelli gebracht. Ich glaube sowas und hatte dann halt keinen Stürmer mehr auf der Bank. Und Balotelli, irgendwie sich kurz vor der Halbzeit eine Gelbe gefangen. So und... Die Situation war halt prekär. Also Mourinho in der Kabine und meinte, von 15 Minuten Halbzeit habe ich 14 nur mit Mario gesprochen. Mario, wenn du den Ball verlierst, ist egal, geh nicht hinterher, die anderen holen den Ball. Mario, wenn du der Tor nicht trittst, ist egal, lass dich nicht provozieren. Mario, du hast Freifahrtschein, nur Offensive, nur keine Zweikämpfe, du geh gar nicht in Zweikampf. Wenn du den Ball nicht hast, Mario, 14 Minuten lang. Und Balotelli ist da wohl aufgestanden, meinte, kein Problem, Mister. Ist rausgegangen, 47. Minute, Blutgrätsche an der Mittellinie, gar nichts los, klatsch, rot, also glatt rot, nicht mal gelb-rot. Ah, super Story. Klasse.
Und am nächsten spielt das ein Why Always Me T-Shirt raus immer wieder.
Ja, das ist natürlich auch die andere Sache, wo wir vorhin hier bei dem Torwart waren, der sich mit der ganzen Tribüne anlegt und so weiter. Wenn du jetzt Trainer bist oder so generell, kannst du natürlich von einem Spieler schon erwarten, dass er erwachsen genug ist, sich nicht provozieren zu lassen und nicht so ein Zidane zu machen. Weißt du, da kannst du das irgendwie ikonisch finden, wenn einer irgendwie in einem dem wichtigsten Spiel überhaupt den Kopfstoß auspackt, weil gerade irgendjemand beleidigt worden ist. Aber ganz ehrlich, gewinn lieber erst und pack danach den Kopfstoß aus und mach natürlich dann nicht den Balotelli in der 47. Minute. So.
Obwohl ich diesen Kopfstoß von Zinedine Zidane, dem größten Fußballer aller Zeiten, bis heute verteidigen werde.
Weil du ist auch, wollte ich sagen, Mysterium meiner Jugend, was er da gesagt hat. Da gab es dann ja auch so Lippenleser, hat hier und da rausgefunden, ja.
Ja, das ist ein rein sachliches Argument, ist es den Zidane.
Ja. Gut, okay, ist die Flughöhe dieses Fußball-Podcasts, habe ich jetzt also verstanden.
Ja, genau. Und jetzt kannst du dir an der Stelle überlegen, ob du irgendwann nochmal wiederkommen willst. Aber safe, dann nicht nur mit einem Derby-Sieg im Rücken. Dann musst du dich auch mal der harten Realität stellen. Ich würde sogar vorschlagen, Rückspiel-Derby. Weil ich glaube, das ist die einzige Konstellation, die, egal wie dieses Ding ausgehen wird, Pillow akzeptieren könnte. Wir haben noch so ein paar andere Namen auf der Liste. Die hat uns Pillow regelmäßig schon immer rausgestrichen. Und das stimmt wirklich. Aber das Derby. Einen. Ja, genau. Das Derby, Mann, ich wollte das daraus mehr draus machen. Das ist,
ja, ich weiß, was du willst, aber war mir egal jetzt.
Ja, jetzt machst du es persönlich. Jetzt ist es, jetzt weiß es der eine.
Wissen, ist mir doch egal.
Ja, genau. Also, zurück zum Thema. Toxic. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns Derby-Rückspiel in diesem Podcast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung, also für beide Einladungen. Und ich komme immer gerne, wenn ihr einen haben wollt, der nur von Dortmund ein bisschen Ahnung hat.
Ja, es reicht aber aus, du siehst, denn bei uns ist zwar auch Taktik mit drin, aber am Ende ist immer, ob wichtig auf dem Platz ist oder nicht. Und in diesem Sinne, danke euch.
Danke euch
da draußen.
Hat Spaß gemacht.
Folge.
Peace.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.